Vor kurzem beherrschte das Thema Armut in Deutschland mal wieder, muss man sagen, die öffentliche Debatte. Da wurde gefragt, ob man vom Arbeitslosengeld 2 leben kann, ob es nicht sogar zunehmende Armut gäbe in Deutschland, ja vielleicht sogar eine ganze Schicht von Armen. Zeitgleich wurden einige tote oder fast tote Kinder armer Leute entdeckt. Der Kevin im Kühlschrank hat ja hier in Bremen die Gemüter erhitzt und so weiter. Kaum eine Abteilung, kaum eine Facette von Armut wurde in dieser Debatte ausgelassen, verschwiegen. Zahlen und Fakten, die an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig ließen, wurden auf den Tisch gelegt. Ein paar zur Illustration. 13,5% der hiesigen Bevölkerung hieß es, würden unter der offiziellen Armutsgrenze leben. Das seien über 10 Millionen. 2,5 Millionen Kinder würden Arbeitslosengeld 2 beziehen. Übrigens alles nachzulesen unter so schönen Homepage wie www.kinderarmut.de. Jedem dritten Bürger hierzulande würde die Altersarmut drohen. Und dann wurden auch noch die Obdachlosen gezählt. Das sollen so auch so zwischen 3 und 4 Millionen sein. Was da zusammengetragen worden ist und bebildert worden ist in allen Tageszeitungen und Tagesschauen, stellt schon ein einziges Armutszeugnis für eine Gesellschaft, die sich doch immerhin ihres Wohlstands rühmt, die sich zu den reichen Industrienationen zählt, dar, sollte man wenigstens meinen. Ein Armutszeugnis, das aufschreckt und Notstandspläne zur Behebung dieser Notlage nach sich zieht, sollte man meinen. Ich kann dafür auch die Bild-Zeitung zitieren. Die hat das ähnlich gesehen. Ausgerechnet in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, gibt es knapp 5 Millionen Menschen, die zur sogenannten Unterschicht gezählt werden. Sollte man meinen, dass dieses Armutszeugnis aufschreckt. Doch die Armutsdebatte hatte, was sofort festzustellen war, einen ganz anderen Tonfall. Einen ganz anderen Tonfall, den man übrigens auch und nicht zuletzt dem Umstand entnehmen konnte, dass es gar nicht die angesprochenen Armen selbst waren, die sich da zu Wort gemeldet hatten. Sie waren es gar nicht, die da Redaktionsstuben besetzt, Studios überfallen haben und die Redakteure gezwungen, die Öffentlichkeit über den Skandal ihrer materiellen Lage zu informieren. Das war gar nicht nötig, das haben die Redakteure alles selber gemacht. Die Armen waren es gar nicht, die da randaliert haben und auf radikale Verbesserungen ihrer Lage gedrängt und damit diese Debatte ausgelöst haben. So war es nicht. Die ganze Debatte über die Unterschicht ist vielmehr von der Oberschicht losgetreten worden. Von oben losgetreten worden, Politiker waren es. Allen voran Kurt Beck, sozialdemokratischer Chef, der in der FAZ in einem Interview zu einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die die SPD damals in Auftrag gegeben hatte, Stellung genommen hatte und dann das folgende ziemlich weit verbreitete Zitat losgelassen hatte. Da hat er gesagt: Deutschland hat ein zunehmendes Problem, manche nennen es Unterschichtproblem. Das war neben den toten Kindern so die Eröffnung der Debatte. Wäre es hierzulande nicht leider so fürchterlich selbstverständlich, könnte man sich darüber schon wundern, dass die Debatte von oben losgetreten wird. Wieso stehen die armen Leute nicht selbst auf der Matte? Machen Rambo Zambo und der Politik Druck? Grund genug hätten sie ja wirklich. Warum überlassen sie die Thematisierung ihrer Not ausgerechnet denen, die diese Not doch seit Jahren zusammen mit den Herren und Damen der Wirtschaft an ihnen selbst hergestellt haben. Ein Befund, den ich, glaube ich, nicht weiter ausführen muss, der durch Hartz IV und ähnliche Abteilungen der Sozialpolitik hinreichend belegt ist. Man könnte auch fragen, wieso gibt es nicht spätestens dann einen ziemlich massenhaften, empörten Aufschrei oder Ähnliches aus den Reihen der Armen, als deutlich wurde. Und es wurde sofort deutlich, wie die Politik sich eigentlich mit Armut, mit armen Leuten zu befassen gedachte, welche Probleme sie eigentlich an der Armut entdeckte. Da muss man sich nur mal diesen eben schon zitierten Satz ein bisschen genauer vor Augen führen. Diesen Satz von Beck aus dem Interview, ich lese ihn nochmal vor. Deutschland hat ein zunehmendes Problem, manche nennen es Unterschichtproblem. Das ist eine klare Auskunft, eine Auskunft, die weit entfernt davon ist, vor dem Elend zu erschrecken, dass Politik und Wirtschaft hier so zwischen 6 bis 10 Millionen Menschen, die Zahlen schwanken da, mit der Umkrempelung ihres Sozialstaates bereitet haben. Diese Auskunft ist auch weit entfernt davon, sozusagen stellvertretend für die armen Leute deren Nöte zu thematisieren, um deren Behebung zum Thema zu machen. Es verhält sich, das ist eingeleitet mit diesen Worten, umgekehrt. An den Problemen, die Deutschland den armen Leuten bereitet, entdecken die Politiker, und zwar ziemlich unisono, nur Probleme, die die armen Leute Deutschland bereiten, beziehungsweise Deutschland bereiten könnten, die ihnen, den Politikern, selbst bei ihrer Aufgabe der Führung des Landes Probleme bereiten könnte. Der Befund, der da für einige Wochen die Medien beherrschte, hieß also kurz gefasst, arme Leute haben nicht, sondern sind ein Problem für Deutschland und seine nationale Führung. Und die Stichworte, die dann gefallen sind, geben einen ersten Vorgeschmack auf die ganz besondere Art der Probleme, an die die politische Führung des hiesigen Landes zusammen mit der Öffentlichkeit denkt, wenn ihr Massenarmut mit all den Details vor Augen kommt. Ich zitiere aus Artikeln der FAZ und der Süddeutschen, wahllos durcheinander: Sturz in die Apathie der Armen drohe es. Verwahrlosung, Massenverwahrlosung, Hinwendung zum Extremismus, Bedrohung des inneren Friedens und so weiter. Dass da Leute von ihrem Mini-Einkommen oder von ihren sozialen Transferzahlungen, wie es heißt, ihr Leben einfach nicht mehr finanzieren können. Dass sie schlicht Existenznöte haben, das war es nicht, was die Politik und Öffentlichkeit aufgeschreckt hat. Politik entdeckt immer nur Auswirkungen. Auswirkungen von Armut, einige davon im Reales und einige davon ohnehin nur im Potenziales, könnten kommen. Auswirkungen der Armut, die für die Sicherung und Stabilisierung von sozialem Frieden, politischer Ordnung, Rechtssicherheit und erwünschter intakter Volksmoral, also alles Abteilungen, für die die Politik sich nicht nur zuständig weiß, sondern die sie dringend als Grundlage der Führung des Landes braucht, zum Problem sind bzw. werden könnte. Da muss sich das krasse Missverhältnis zwischen der Sache, die thematisiert wird, und wie sie thematisiert wird von der Politik, nochmal so richtig vor Augen führen, um den zynischen Standpunkt der ganzen Debatte gleich von vornherein in den Blick zu kriegen. Da werden Familien öffentlich vorgeführt, die nicht wissen, ob sie ihre Kinder im Winter warm anziehen und ihnen 3 Mahlzeiten verschaffen können. Da werden obdachlose und verwahrloste Kinder regelrecht ausgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr die Bild-Zeitungsserie gesehen habt. 2 verzweifelte, heulende, durchdrehende Menschen vor Arbeitsämtern vorgeführt und detailliert nachgerechnet in der Bild-Zeitung, Was man sich alles von 350 Euro, also dem Arbeitslosengeld 2, nicht mehr leisten kann. Und die Politik, die diese Lage mit angerichtet hat und verwaltet, fragt, mal zugespitzt, zugespitzt formuliert, ob die verarmten Schichten, na immerhin so 10 Millionen, denn trotzdem noch die richtigen, nämlich sie, wählen würden. Ob ihre Einstellung noch ausreichen würde, sie wiederzuwählen. Ob die sich friedlich in ihre Lage schicken oder irgendwann vielleicht auch hierzulande, wie in Frankreich, Müllcontainer oder sogar Polizeiautos anzünden würden. Also, bevor man sich der gelaufenen Armuts- und Kindstodsdebatte im Einzelnen zuwendet, was ich gleich machen werde, ist klar, dass von den politischen Protagonisten und den Protagonisten der Medien dieser Debatte klargestellt wird, selbst von ihnen selbst klargestellt wird, wie die armen Leute überhaupt nur bei ihr vorkommen. Man kann das mal kurz und knapp in dem Dreischritt zusammenfassen. Erstens, wir die Politiker machen denen Probleme. Zweitens, dann haben sie welche. Drittens, bloß dürfen daraus uns keine erwachsen. Das ist der Zynismus der Eröffnung dieser Debatte. Mir haben sich daraus ein paar Fragen gestellt, denen ich im Folgenden nachgehen werde. Das sind genau genommen drei Fragen. Die erste Frage, die ich stellen und beantworten werde, kann man so formulieren: Was ist es eigentlich genau, was die Politik an der von ihr selbst eingerichteten und verwalteten betreuten Armut stört? Welche Maßstäbe legt sie eigentlich an, wenn sie Konsequenzen der Armut, Wirkungen der Armut als Störung ihrer Politik festhält oder prognostiziert? Erste Frage. Zweite Frage. Ich glaube, dass man diesem ersten Teil entnehmen kann, was die Politik eigentlich unter Armut versteht. Dem will ich auch nochmal genauer nachgehen. Was versteht sie eigentlich unter Armut? Stimmt es eigentlich, was sie da unter Armut? Ist das tatsächlich Armut? Und die dritte Frage. Was fällt den Debattenteilnehmern eigentlich an Konsequenzen im Umgang mit diesen Problemen so alles ein? Wie wollen Sie, welche Vorschläge gibt es, um diesen Debatten, diesen Problemen vorzubeugen oder mit ihnen umzugehen? Das sind die drei Hauptfragen. Wenn Zeit ist, kann man nachher noch eine vierte Frage kurz anschneiden, müssen wir mal schauen. Kurz die Frage aufblättern. Was sich eigentlich hierzulande in dieser reichen Industrienation als Umgang der Armen mit ihrer Lage selbst eingebürgert hat, dass so eine Debatte nicht von unten, sondern von oben aufgemacht wird, und zwar mit dieser Stoßrichtung. Wenn wir Zeit haben, werde ich auch darüber noch ein bisschen was sagen. Zur ersten Frage. Also, was stört Politiker an Armut, die ja ihr Werk mit ist? Ich fange mal mit einem kurzen Zitat aus der Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung an, die der Ausgangspunkt war. Das war eine Auftragsarbeit der Sozialdemokratie, die einfach von der Friedrich-Ebert-Stiftung wissen wollte, wie ist denn eigentlich unser Wahlvolk beieinander? Ist die Armut, die wir angerichtet haben, so beschaffen, dass wir Schwierigkeiten haben mit unserer Wählerpopulation? Das war tatsächlich die Frage. Da heißt es in der Studie, die Forscher versuchten Gruppen zu definieren, die sich nicht nur aufgrund des Einkommens voneinander unterscheiden, sondern vor allem anhand von Einstellungen, Werten, Bildung und dem Interesse an politischen Prozessen. Und exakt dieses Forschungsinteresse war dann die Steilvorlage für die Politik, allen voran die Steilvorlage für Kurt Beck, der jetzt dazu Folgendes öffentlich zu verstehen gab. Diese Studie habe ihm gezeigt, es gibt zu viele Menschen in Deutschland, es gibt zu viele, er hat sie doch mit hergestellt, es gibt zu viele Menschen in Deutschland, die keinerlei Hoffnung mehr haben, den Aufstieg zu schaffen. Sie finden sich mit ihrer Situation ab. Skandal. Sie haben sich materiell oft arrangiert. Schon wieder Skandal. Und ebenso auch kulturell. Das ist besorgniserregend. Merkwürdig. Was hält Beck da eigentlich für so problematisch? Dass sich Leute in ihrer Lage als Arbeitslosengeld-2-Empfänger einrichten, sich materiell arrangieren, sich abfinden von 345 Euro und Minijobs oder 1-Euro-Jobs zu leben? Merkwürdig. Merkwürdig deswegen, weil das doch exakt die Zwangslage ist, die die Politik selbst mit Hartz IV geschaffen hat. Die haben es doch selbst eingerichtet, zu sagen, mehr bekommt ihr nicht zum Leben. Und wenn ihr noch was dazu verdient, dann habt ihr einen Teil davon auch abzugeben, damit dem Staat die Sozialkosten nicht so teuer kommen. Seht zu, wie ihr damit zurechtkommt. So hieß doch nun mal der Auftrag an die Langzeitarbeitslosen und die Sozialhilfeempfänger unter Hartz IV. Und an dieser von Ihnen selbst gesetzlich eingerichteten Notlage stört Sie nun, ausgerechnet, dass sie millionenfach angenommen worden ist, dass die Arbeitslosengeld-2-Empfänger wirklich sich damit zu arrangieren versuchen, übrigens, was bleibt Ihnen noch anderes übrig, kann man ja auch sagen. Dieses Paradoxon löst sich relativ schnell auf. Wenn man etwas genauer ermittelt, was denn Beck und Müntefering und Merkel und wie sie alle heißen, an dieser von ihnen erzwungenen Einrichtung so gar nicht gefällt. Da heißt es, sie befürchten, das ist wieder ein Konglomerat aus verschiedenen Zitaten, sie befürchten die Ausbreitung von Hoffnungslosigkeit, Apathie, Resignation, und fehlendem Willen, sich durch eigene Anstrengung aus der Armutslage zu befreien. Kurz, sie reklamieren den fehlenden Leistungswillen, den fehlenden Willen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, den fehlenden Konkurrenzwillen. Das ist interessant. Zum einen sind also diese Leute, die armen Leute, mit ihrer Eingliederung in das Hartz-IV-Programm staatlicherseits und von der Wirtschaft ohnehin für absolut überflüssig erklärt worden und aus dem ersten Arbeitsmarkt per Gesetz ausgegliedert worden. Zum anderen werden sie aber von exakt jenen Politikern, die doch wohl hinter Hartz stehen, immerhin haben sie es verabschiedet und durchgesetzt, exakt darin kritisiert, dass sie sich nun nicht mehr von sich aus darum bemühen, sich weiterhin nützlich zu machen, sich weiterhin voller Hoffnung und ohne Resignation, voller Elan und mit viel Leistungswillen in die Arbeitsmarktkonkurrenz wieder einzufädeln. Es verhält sich so. Es hindert die Politik, also ihr eigenes Werk, die Abschiebung einiger Millionen Leute in diese Sozialalmosenabteilung nicht daran, sie weiterhin mit einem ganz absoluten, abstrakten Nützlichkeitsanspruch zu konfrontieren. Einem Nützlichkeitsanspruch, einem ökonomischen Nützlichkeitsanspruch, den sie im Übrigen jedem Lohnempfänger, der hierzulande per Arbeit sein Einkommen verdienen muss, immer und ganz prinzipiell aufmacht. Zu jedem Lohnempfänger, egal in welcher Lage er sich gerade befindet, steht Politik nun einmal in der Weise, dass sie sagt, mach dich nützlich für die Geschäfte, mach dich nützlich für den Staat als Steuerzahler und so weiter. Geh diesem Beruf nach, dich für die hiesige Gesellschaft nützlich zu machen, für Kapitalreichtum und Steuern aufzukommen.
Das verstehe ich nicht. Wenn Sie von Staat selbst hergestellte Zwangslage wissen, dass ich für absolut überflüssig erklärt werde, ist doch der Status, wenn Sie genau die Staat in diese hineinversetzen. Das ist doch die Festlegung des Lebens der Leute darauf. Von objektiven Interessen der Geschäftemacherei und der Staates per Hartz IV-Gesetz gesetzlich ins Werk gesetzt, dann ist eben der Wille, so geschaffen. Weil durch ein ökonomischer Nutzen gefragt ist an die Leute mehr. Den Verhalten, denn den fühlen sie sich denn als diese abgeschiedene Lohnarbeiterexistenz, fühlen sie sich genauso, wie sie durch famose Marktwirtschaft ihre Staat hineinversetzt.
Wie sie sich fühlen, ist gar nicht das Problem. Die Frage ist, und das wollte ich an der Nachzeichnung der Debatte klar machen, dass der Staat diese Menschen mit einem doppelten Anspruch, einem doppelten widersprüchlichen Maßstab konfrontiert. Das kann ich der Debatte entnehmen. Das ist deren Widerspruch. Kommen wir gleich noch ein bisschen weiter zu. Einerseits zu sagen, ihr seid absolut überflüssig, dafür richte ich Hartz IV ein. Andererseits genau aber an dieser Lage immer wieder darauf zurückzukommen, dass Lohnarbeit in welchem Status auch immer, beschäftigt oder unbeschäftigt oder halbbeschäftigt, nun mal nichts anderes ist als Dienstleistung am hiesigen Reichtum, Dienstleistung am hiesigen Wachstum, am Steueraufkommen und so weiter und so fort. Du hast vollkommen recht, es ist schwer zu verstehen, aber das ist dieser doppelte Anspruch, den sie selber an die Leute heranlegen. Übrigens nicht nur heranlegen, ja, nicht nur anlegen, es geht ein bisschen weiter noch. Ich würde sogar sagen, das ist eigentlich mein nächster Punkt, diese Konfrontation mit diesem prinzipiellen Nützlichkeitsstandpunkt, der wird den Leuten selber, die in dieser Hartz-IV-Lage sind, als ihr Widerspruch aufgemacht. Der Staat macht also den Hartz-IV-Leuten diesen Widerspruch selbst auf und verlangt von ihnen was. Er zwingt sie einerseits in Hartz-IV rein und andererseits will er sie da gar nicht haben. Einerseits erklärt er sie für überflüssig, andererseits darf das aber nicht sein, dass die Leute hier Geld kriegen, ohne sich nützlich zu machen. Und deshalb sollen sie in Hartz IV selbst zusehen, dass sie den Leistungswillen zum Rauskommen aus der Lage, zur Entwicklung von Nützlichkeit, selbst aufbringen, obwohl eins klar ist, die pure Entwicklung von Leistungswillen schafft überhaupt keinen Arbeitsplatz. Das macht nichts. Herr Müntefering formuliert diesen Anspruch an die Leute, an die Hartz-IV-Leute, ganz brutal so, indem er sagt, so in dieser jovialen Arbeiterführer-Tour, ihr müsst euch anstrengen. Ihr müsst auch die Jobs nehmen, die wir euch zur Verfügung stellen. Das ist die Art und Weise, unmittelbar dieser Widerspruch, den die haben, den Leuten selbst aufgemacht wird. Jeden Job sollen sie unter allen Konditionen annehmen. Sie sollen sich für jeden Job unter allen Konditionen zur Verfügung stellen. Und selbst wenn sie keinen kriegen, das ist ja das Schöne an Leistungswille, dass der Leistungswille immer was Doppeltes ist. Einerseits ist es die Erfordernis einer praktischen, Integration in irgendwelche Arbeitsverhältnisse. Andererseits kann man am Leistungswillen natürlich auch dann, soll man am Leistungswillen auch dann festhalten, wenn sich gar kein Job einstellt. Ja, bitte.
Ich verstehe das deswegen immer noch nicht, weil die Leute sind doch praktisch konkurrenzunfähig gemacht worden durch
ja.
Das nationale Geschäftsleben hat keinen, und ist es doch keine Frage der Aufrechterhaltung des Leistungswillens, auch nur mit den trostlosen Jobs, die so an die Firma vergehen soll, aus ihrer fehlenden Lage heraus.
Schau mal her, die Politik geht da ein bisschen anders ran als du. Du sagst, ja, wenn ich mich so umschaue und die täglichen Wirtschaftsnachrichten lese, stelle ich fest, da gibt es nicht neue, sondern immer weniger Arbeitsplätze. Das stellst du fest und da hast du auch recht. Die Politik sieht es nur vom Standpunkt ihres Interesses. Und vom Standpunkt ihres Interesses entdeckt sie was Doppeltes. Nämlich genau diese beiden widersprüchlichen Ansprüche. Die sind als Kostgänger des Sozialstaats neu einsortiert worden. Das heißt zugleich, sie sind überflüssig. Und zugleich sagt er, das kann aber nicht sein, dass sie sich damit arrangieren, weil der Nützlichkeitsanspruch, den ich nach wie vor habe, das ist mein zweites Interesse, wird an ihnen geltend gemacht. Und da muss man in Klammern sagen, dieses Interesse ist offensichtlich so beschaffen, dass die Wirklichkeit, die dem widerspricht, sie erstmal nicht stört. Es ist verrückt, aber es ist die Brutalität. Den Leuten zu sagen, macht euch nützlich wieder, und du hast vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass die Leute sich ein bisschen schwer damit tun. Ja, wie sollen sie es auch?
Das kommt letztlich auch dabei, dass der ohnehin der Staat, an denen den Standpunkt einer unnützen nationalen Kosten anlegt. Deswegen diese Unbedingtheit jenseits dessen, bis ob sie überhaupt in der Lage ist, aus ihrer Not herauszukommen, sich zum Anliegen zu machen, nur jenseits dessen sich als unnütze Kosten des Staates überflüssig zu machen.
Der Staat denkt aber nicht in so begrifflich unnütze Kost, sondern er bei den Hartz-IV-Empfängern wird doch dieser Idealismus, dass sie sich nützlich zu machen haben, der wird doch praktisch an denen vollstreckt. Also ein Arbeitsamtsoberhänger hat er gesagt, ist dieser Idealismus in die Realität gebracht, arbeitslos zu sein ist ein 40-Stunden-Job. Der Nachweis des Leistungswillens, er ist doch ein praktischer, der von denen eingefordert wird. Einer, der sich nicht wenigstens, was weiß ich, so und so viel Mal in der Woche oder im Monat bewirbt. Der zeigt seinen Leistungsunwillen und verwirkt darüber schrittweise sogar noch diese beschissene Unterstützung von Hartz IV.
Das ist aber die Art und Weise, wie es durchsetzt.
Ja, du tust jetzt so, als ob der Zweck bloß Kostensenkung wäre, die Art und Weise der Durchsetzung quasi bloß ein Formalismus dazu. Das stimmt halt nicht. Dann könnte der Staat den Leuten auch einfach das Geld streichen und sich nicht mehr um sie kümmern und sie in Ruhe lassen. Er lässt sie aber nicht in Ruhe. Er lässt keinen Menschen in Ruhe, sondern er sagt, jeder, der überhaupt noch einen Pfennig von mir kriegt, hat einen Beweis anzutreten, dass er diesen Pfennig verdient hat. Und stellt für dieses Verdienen Kriterien auf, und die sind ernst gemeint. Die sind nicht bloß ein Schein zu einem eigentlichen Zweck namens Kostensenkung. Da liegst du wirklich schief.
Da musst du dir das mal wirklich von der anderen Seite her vorstellen. Was wir, du und ich, jetzt theoretisch als Widerspruch festhalten, kann man ja auch mal so formulieren. Kann man sagen, der Staat konfrontiert die Leute mit einem Anspruch gegen die Wirklichkeit ihrer Lage. Das ist brutal. Das macht er aber. Was heißt denn das bitteschön für die Leute? Und da hat Margret vorne schon einiges zu gesagt. Ich werde in meiner dritten Frage, welche Konsequenzen ziehen Sie jetzt eigentlich noch raus, noch einiges in dieser Richtung zusammentragen. Welche Brutalität es bedeutet, die Leute mit einem Anspruch zu konfrontieren, der ihrer Lage so gar nicht entspricht.
Ich möchte eine kleine Ergänzung noch machen. Was der denen da antut, ist eine extreme Zuspitzung der Unverfrorenheit, wie er Lohnabhängigen immer gegenübertritt. Du sagst zu Recht, bei denen ist in Sachen Konkurrenzfähigkeit, sich selber um etwas bemühen, die Lage sehr schlecht. Aber nimm's mal grundsätzlich, wie steht's denn überhaupt mit Leuten, die in diesem System in den Status versetzt sind, in die Klassenlage versetzt sind, dass sie an Geld bloß durch unselbstständige Beschäftigung kommen. Deren Lebensunterhalt also immer ganz und gar davon abhängt, dass die andere Seite eine Kalkulation hat, sie zu nehmen. So gesehen ist es immer die Anforderung an die Menschen, die eigentumslos sind, ein Kunststück hinzubringen. So, und das hat bei denen jetzt wirklich diese krasse Form, dass Leute, die schon seit Jahren ausgemustert sind, dass denen gesagt wird, ja, aber das hängt doch an deinem Willen, dich auf dem Arbeitsmarkt aufzustellen, dass aus dir als unnützer Kost, um dich zu zitieren, wieder eine nützliche Kost wird.
Mit diesem Kümmern um Nützlichkeit, ja, nimmt der Staat ja auch den Standpunkt ein, dass damit auch die am Anfang vom Werk zitierten Wirkungen, die ihm nicht passen, Kinder in den Kühlschrank,
Normalos,
Kinder, wo die Eltern nicht mehr geschlagen und so weiter, dass die damit auch beseitigt sind.
Na, nur warte mal, kommt alles noch. Beim ersten Punkt der ersten Frage, Störpotenzial, Armut als Störpotenzial. Nur mal zusammengefasst, das ist die Feststellung, denen fehlt es an der Einstellung zur Leistung, denen fehlt es an Leistungswillen, denen fehlt es an Konkurrenzwillen. Was das alles heißt, haben wir jetzt zusammengetragen. Beck hat das nochmal so gesagt, ohne Leistungswillen kann auf Dauer keine Gesellschaft bestehen. Da meinte natürlich die kapitalistische Gesellschaft, das ist ihm aber so selbstverständlich, das muss er nicht dazu sagen. So, dies ist der Politik, komme ich zum nächsten Punkt, dies ist der Politik so wichtig, weil hängen lassen von Leuten, wie sie es nennt, noch ein weiteres Problem nach sich zieht. Ein weiteres Problem, das nächste Problem, das der Politik sauer aufstößt. Der Standpunkt der Familie, ich zitiere wieder aus der Bild, aus dieser Serie, wir glauben nicht, dass es besser wird, ab 12 läuft bei uns der Fernseher, ich habe alles versucht, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt ist mir alles egal, ist ein Standpunkt, den sich Politiker sofort übersetzen in eine Sorge, die Sie dabei haben können. Es ist gar nicht die drückende Not, die chronische Erfolglosigkeit, die hier geäußert wird. Dieser Standpunkt wird sofort verdächtigt, dass da Verwahrlosung von Leuten rauskommen könnte. Übrigens nicht ganz zu Unrecht verdächtigt, dass das Verwahrlosung von Erwachsenen und von Kindern nach sich ziehen könnte. Und zwar Verwahrlosung durchaus in dem dreifachen Sinne physisch, geistig, moralisch. Was stört Politik daran? Verwahrlosung, nächster Punkt. Dass Leute bei chronischer Erfolglosigkeit nicht mehr den Willen aufbringen, den Haushalt, die Kinder, sich selbst zu besorgen. Dass bei erlahmendem Willen und entsprechenden innerfamiliären Schuldzuweisungen mit dem entsprechenden Streit Familien kaputt gehen und die Kinder plötzlich nur noch Last sind und ihre Versorgung und Betreuung hintangestellt wird oder ganz unterbleibt und so weiter. dieses Elend, in welches sich viele dieser Familien, sich befinden, nicht zwangsläufig, es gibt natürlich auch arme Familien, die sich rührend um ihre Kinder kümmern, aber eben auch nicht zufällig. Dieses Elend ist es für sich nicht, das den Politikern die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Auch hier stört wieder eine vermutete Wirkung von Verwahrlosung, sofern sie eintritt. Diese Verwahrlosung kann nämlich, wähnen Sie, dazu führen, dass diese armen Leutchen dann ihre staatsbürgerlichen Pflichten nicht mehr erfüllen. Und die erlöschen ja überhaupt nicht, wenn man die Menschen in Hartz IV einsortiert hat. Staatsbürger ist man auch dann, und als Staatsbürger wird man auch dann noch gebraucht, wenn man als Arbeitskraft schon gar nicht mehr benötigt wird. Das Kind muss in die Schule, also muss das Kind bis zu Schulbeginn so weit dressiert werden, dass es schultauglich ist. Da müssen die nötigen Amtsgänge erledigt werden. Da muss das Treppenhaus geputzt und für hygienische Verhältnisse nach Vorschriften gesorgt werden. Da muss der Geldmangel rechtsförmig bewältigt werden und so weiter. Und da muss auch der Wahlbürger auf Vordermann sein, dass er weiß, was alles von den angebotenen Parteien eigentlich von ihm nicht zu wählen ist und so weiter und so fort. Also völlig getrennt von allen materiellen Voraussetzungen, die die Bürger brauchen, um diesen Pflichten nachzukommen, hat er sie, heißt dieser politische Anspruch, auf jeden Fall zu erfüllen. Es wird also zusammenfassend formuliert, geargwöhnt von der Politik und von der Öffentlichkeit, dass arme Leute ihrem politischen Nützlichkeitsideal, das erste war das ökonomische Nützlichkeitsideal, das politische Nützlichkeitsideal, das sie an diesen Menschenschlag anlegen, nicht entsprechen, als taugliche Staatsbürger in privaten, öffentlichen und so weiter Zusammenhängen nicht mehr so funktionieren, wie sie es sollen. Das ist der zweite Punkt. Das stört an Verwahrlosung. Ein dritter Punkt schließt sich unmittelbar an. Wenn Beck und andere zusätzlich davon reden, dass solche Menschen, ich zitiere wieder, der Gesellschaft entgleiten, was ist denn damit gemeint? Andere Formulierung, dass auf Dauer das Armutsproblem enormen Sprengkraft für die Gesellschaft darstellen würde. Dass die Demokratie ein Auseinanderfallen der Gesellschaft in Reiche und immer mehr Arme auf Dauer nicht verkraftet. Alles Umschreibungen für ein und denselben Problemtatbestand. Dann haben Sie sich an eine dritte Störung, die Ihnen auffällt, herangearbeitet. Eine dritte Störung der nationalen Belange durch Armut. Sie rechnen einfach Wirkungen fehlender Einstellung, Wirkungen von Verwahrlosung hoch und argwöhnen oder werden auch von ihren Wissenschaftlern, die ihnen dazu arbeiten, darauf hin verwiesen, dass in der hiesigen Gesellschaft doch tatsächlich eine Parallelgesellschaft aus Armutsbevölkerung, da ist jetzt erstmal wurscht, mit oder ohne sogenannten Migrationshintergrund entstehen könnte. Parallelgesellschaft. Und das darf nicht passieren. Warum darf es nicht passieren? Bürger, und zwar alle, haben sich eben nicht aus der Zuständigkeit, die deutsche Politik, Justiz, Ämter und so weiter für sie aufbringt, auszuklinken. Der Standpunkt, dass dieser ganze hiesige Laden mit all seinen Einrichtungen doch für mich nichts mehr übrig hat, wenn ich dauerarbeitslos bin und halb zwei Empfänger bin. Dieser Standpunkt ist von vornherein mit der verlangten nationalen Volksmoral nicht in Einklang zu bringen. Es fehlt also so etwas wie das Verständnis, Teil, und zwar nach wie vor nützlicher und verantwortungsbewusster Teil des hiesigen Volkes zu sein. Mitmachen bei dem, was Volk ist, in diesem Sinne Volk der Gesellschaft ist, bei allen staatlichen Anliegen innen und außen, ist der Politik im Übrigen deswegen so eminent wichtig als Anspruch an die Leute, weil dieses Mitmachen in allen Affären, die ein Volk zu erfüllen hat, wirklich nichts anderes ist als die Basis staatlicher Macht. Die Basis staatlicher Macht. Ohne Mittun des Volkes, und zwar ohne Freiwilliges, laufen weder Reichtumsproduktion, laufen weder Nachwuchsproduktion, noch Produktion des äußeren Machtzuwachses und so weiter. All das darf auf keinen Fall durch eine größer werdende Armutspopulation, die sich aus Enttäuschung in ihre Plattenbausiedlungen zurückzieht und dort, siehe Frankreich, rechtsfreie Räume schafft, wie es so schön heißt, beschädigt werden. Der kritisch und immer zugleich selbstkritische Blick der Politik, eine zweite Gemeinheit, kommt immer selbstkritisch daher. Was haben wir denn eigentlich da versäumt? Der kritische Blick über die Grenzen nach Frankreich offenbart einen staatlichen Beurteilungsmaßstab, der es schon in sich hat. Angelegt wird an diese Leute, wie an das gesamte übrige Volk auch, auch wiederum gegen die Wirklichkeit ihrer Lage, das Ideal einer einträchtigen, praktisch und moralisch folgsamen Volksgemeinschaft. Das schwebt der Politik vor. Das ist ihr Ideal von Volk. Und vor diesem Ideal, hat einen ziemlichen rassistischen Beiklang, will ich aber nicht weiter ausführen, geraten ihnen dann solche armen Leute als Störpotenzial ins Blickfeld, die ökonomisch ausgegrenzt sind und die sich deswegen Lebensverhältnissen einfach hingeben, in denen die Ausgrenzung sich auch politisch, sozial, kulturell dann tatsächlich irgendwie einstellt. Und schon wieder wird, wie in den ersten beiden Punkten auch, als Inhalt der potenziellen Störung von Armut mangelhafter Wille, in diesem Fall mangelhafter Integrationswille, in das, was Volk ist und in das, was vom Volk verlangt wird, diagnostiziert. Das ist mein erster Punkt. Ich fasse ihn mal zusammen, also meine erste Frage. Was ist eigentlich der Inhalt dessen, was Sie da als Problem der Armut, die auf Sie zukommen können, formuliert? Armen Leuten, heißt es zusammengefasst, fehlt es an der gewünschten Einstellung zu ihrer Armut. Leistungswille fehlt, Ordnungswille, disziplinlos sind sie, Integrationswille und so weiter. Armut, heißt es also, ist eine, das ist der zentrale Befund, den man erstmal festhalten muss, aus dieser Analyse. Armut ist eine Einstellungsfrage von Armen, in dem Fall arbeitslosen Armen. Oder wie es im Stern heißt, in einer Sondernummer mal, der schlechte Zustand der Unterschicht ist keine Folge des Geldmangels, sondern des Mangels an Disziplin. Die Gemeinheit, um das auch nochmal zu sagen, die Gemeinheit an diesem zentralen Befund besteht nicht darin, aufpassen, es ist jetzt ein wichtiger Punkt, besteht nicht darin, dass hier der Wille und die Einstellung überhaupt ins Spiel gebracht wird, sondern wie Wille und Einstellung ins Spiel gebracht werden. Natürlich hört man von den Leuten solche Sachen, die eindeutige Auskunft über ihren Willen, über ihre Einstellung geben. Das hat doch alles keinen Zweck. Ja, sowas muss man sich nicht erfinden, das sagen die. Das ist eine Äußerung ihres Willens. Die politische Gemeinheit, das ganze Armut als Einstellungsfrage zu behandeln, besteht aber in der vollständigen Abtrennung des Willens von den materiellen Verhältnissen, unter denen er jetzt gerade erlahmt. Er wird abgetrennt und dann abgetrennt nur noch als moralischer Mangel an den Leuten, als eine ihnen irgendwie fehlende Eigenschaft, die eigentlich jeder Bürger haben müsste, festgehalten, die aber mit ihrer materiellen Lage eigentlich nichts zu tun hat. Das ist der Befund und das ist die Gemeinheit, in die sich dieses Urteil Armut ist eine Frage der Einstellung zusammenfasst. Das war mein erster Teil. Die zweite Frage. Ich habe vorher gesagt, ich glaube, dass man, und das ist jetzt ja schon ein Stück weit vorgeführt worden, dass man dem, was die Politik als Problem der Armut definiert, einiges über das erfahren kann, was sie über Armut sagen. Und das will ich ein bisschen vertiefen. Also Armut, fangen wir es nochmal so an. Das sind sowieso nur die Arbeitslosen. Das ist die durchgesetzte politische Definition. Die Arbeitslosen, die dauerhaft Arbeitslosen, die Berufsfähigen und Alten. Arm ist, erklären Sie, wer dauerhaft keine Arbeit besitzt. Das ist Konsens unter denen. Gerechterweise müsste man hinzufügen, nicht nur der keine Arbeit besitzt, sondern der keine Arbeit besitzt, aber sie braucht. Denn die arbeitslos gemachten und großzügig abgefundenen Politiker und Ackermänner und so weiter, die wollen sie ja nun wirklich nicht unter die Armen zählen. Arm ist also, wem etwas fehlt. Und was da fehlt, ist auch klar, Arbeit. Das bedeutet übrigens im Umkehrschluss, in einem durchaus erwünschten und propagierten Umkehrschluss, dass wer Arbeit hat, gar nicht arm sein kann. Er hat ja das, was den armen Leuten fehlt, eben Arbeit. Und entsprechend nach dieser Logik wird dann das gesamte Dasein der armen Leute eben auch immer nur negativ durchgespielt. Jetzt will ich mir mal die Frage vornehmen, ich falle ein bisschen raus, aber das leiste ich mir mal, was eigentlich von dieser Armutsbestimmung zu halten ist. Was von ihr theoretisch zu halten ist. Ich leiste mir mal den Luxus dieser theoretischen Frage, obwohl ich mir natürlich klar darüber bin, dass diese Armutsbestimmung, wie ich sie gerade eben von der Politik vorgestellt habe, von denen nicht etwa eine Meinungsäußerung oder nur ein Beitrag zu einer theoretischen Debatte ist. Die Armutsbestimmung der Politik ist definitiv. Sie hat Gesetzescharakter, wird also, egal ob sie stimmt oder nicht stimmt, politisch wahrgemacht. Wer arbeitslos ist, die Art und Weise, wie sie wahrgemacht ist, ist ganz einfach. Denn nur wer arbeitslos ist, hat Anspruchsrecht auf sozialstaatliche Hilfe und die Hilfe gibt es nur dann, wenn man aus eigener Arbeit kein Einkommen hat. Umgekehrt, wer Arbeit hat, der braucht ja, so heißt die sozialrechtliche Definition, keine Hilfe. Qua Gesetz gilt folglich, jedes Jahr wird es ein bisschen angezogen, die Schraube da, ohne Gesetz gilt folglich Einkommen aus Lohnarbeit als angemessene Form der Sicherung der Existenz auf dem jeweiligen Landesniveau gilt als, egal wie hoch und was man damit anfangen kann, gilt als Teilhabe am Fortschritt, Teilhabe an Sicherheit, Teilhabe am Wohlstand. Ausschluss. Trotzdem, ich will mir das mal politisch, theoretisch vornehmen. Wenn man das macht, dann muss man feststellen, dass eigentlich diese Armutsbestimmung das Gegenteil von dem belegt, was sie aussagt. Der Gedanke ist ganz einfach. Der ist hier auch schon ein paar Mal vorgestellt worden. Woran mag es wohl liegen? Woran mag es wohl liegen, dass Menschen, die ein ganzes oder auch nur ein halbes Lohnarbeitsleben hinter sich haben, von dem in dieser Zeit, wo sie Arbeit hatten, verdienten, dann nicht mehr leben können? Oder nicht mehr gescheit leben können, wenn ihre Arbeitskraft nicht mehr gebraucht wird. Woran liegt das? Was sagt das über den Lohn aus? Das sagt über den Lohn sehr viel aus. Das sagt über den Lohn aus, den sie durch Arbeit verdienen, dass offensichtlich die tägliche Arbeit eben kein Einkommen bringt, das auch für den Fall von Beschäftigungslosigkeit den Lebensunterhalt sichert. Es reicht nämlich, das Verdiente, das Einkommen reicht nämlich immer nur, genauer hat zu reichen, für die Zeit der Beschäftigung selbst. Also von Monatsanfang bis Monatsende. Also in einem Arbeitsleben, das nicht auf Berechnungen, dessen Verdienst nicht auf Berechnungen, auf Unterbrechungen, auf Entlassung, auf Krankheit auf Individualität berechnet ist. Daraus ziehe ich einen Schluss. Aus diesem Sachverhalt ziehe ich einen Schluss. Ein Schluss, der, meine ich, auf der Hand liegt. Dass eben die Arbeitslosigkeit nicht erst, dass eben die Armut nicht erst mit der Arbeitslosigkeit beginnt. Dass also die Armut nicht die Ausnahmesituation im Lohnarbeiterleben ist, dann nämlich, wenn er keine Beschäftigung hat, sondern dass die normale Lohnbeschäftigung immer schon Armut ist und dass dann Arbeitslosigkeit nichts anderes als theoretisch gesprochen eine Verlaufsform dieser Armutsexistenz ist. Bedürftigkeit tritt nämlich nicht erst ein, wenn die Fabrikbüro keinen Bedarf mehr an einem Lohnarbeiter hat. Bedürftigkeit nach Geldeinkommen charakterisiert das gesamte Arbeitsleben auch der Beschäftigten. Jeder Beschäftigte, ich habe es eben schon gesagt, jeder Beschäftigte braucht auch im nächsten Monat wieder Einkommen. Braucht also die Lohnarbeit, braucht also den Arbeitsplatz im nächsten Monat wieder, zu dem er dann pünktlich erscheinen, pünktlich antreten muss, gezwungen durch das inzwischen verbrauchte Einkommen. Halten wir fest, das Lohnarbeitsverhältnis selbst ohne Differenzierung nach beschäftigt, unbeschäftigt, sorgt für Leben in Armut. Armut ist keine Frage fehlender Beschäftigung, sondern Armut, haben wir daraus gefunden, ist eine Klassenfrage. So, erster Gedanke. Zweiter Gedanke, dass es sich so verhält. Dass es sich mit der Armut also anders verhält, als die Politik es dekretiert. Das habe ich damit, wollte ich damit gezeigt haben. Was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, ist, warum das so ist. Genauer gesagt, warum das notwendig so ist. Übrigens notwendig immer in dem doppelten Sinne von zwangsläufig und nützlich. Das will ich jetzt im Anschluss zeigen. Auch das kann ich einigermaßen kurz machen, weil einige Argumente hier schon häufig gefallen sind. Jonas hat eben auch schon einiges dazu gesagt. Jedermann weiß aus eigener Erfahrung, dass Bedürfnisse und sogar der alltägliche Bedarf an Lebensmitteln nicht befriedigt werden kann, wenn Geld fehlt. Kapitalistisch äußert sich Armut also immer erst einmal und ganz substanziell als Geldmangel. Äußert sich als chronischer Geldmangel, als chronische Geldknappheit. Deswegen sind auch all die Leute, die weder über einen Batzen Geld noch über eine Geldquelle, weder über die notwendigen Lebensmittel noch über die Mittel zur Herstellung verfügen, davon abhängig, dass jemand ihr Angebot annimmt und dass sie gar nicht herum kann, ihre Arbeit mit Geld zu entlohnen, für Geld zu arbeiten. Diese Lage der Lohnarbeiter insgesamt, ihr Ausschluss von vorhandenem Reichtum, übrigens immer von einem von ihnen selbst hergestellten Reichtum, stellt eine, und zwar eine existenzielle Abhängigkeit von denjenigen dar, die überhaupt nur Geld gegen Arbeit ausgeben. Das sind die sogenannten Arbeitgeber. Und diese Abhängigkeit wird von denen weitlich ausgenutzt für rentable Beschäftigung. Das Prinzip ist auch bekannt. Das Prinzip rentabler Beschäftigung heißt für viel Arbeit wenig zahlen. Für viel Arbeit wenig zahlen. Deshalb auch ist das Unterfangen von armen Leuten, sprich Lohnarbeitern, dem Geldmangel durch Arbeitsangebote abzuhelfen, eine fürchterlich unkalkulierbare Angelegenheit. Er muss sich nämlich den Rentabilitätsberechnungen von Unternehmern beugen und das heißt, es ist weder sicher, ob er Geld verdienen kann, wie viel er verdienen kann, wie lange er verdienen kann, für welche Arbeit er welches Geld kriegt und so weiter. Das bedeutet nichts anderes, als dass er sich in der Not, in der er sich befindet, als vom Reichtum Ausgeschlossener einem Erpressungsverhältnis unterwerfen muss, wenn er per Lohnarbeit an ein bisschen Geld herankommen will. Und jetzt sind wir an einem merkwürdigen Punkt angelangt. Jetzt sind wir nämlich an einem Punkt angelangt, der auf die Armut ein völlig anderes Licht wirft, als das Licht, was gerade in der Armutsdebatte von mir entwickelt worden ist. Gerade dadurch, dass Armut dieses Erpressungsverhältnis einschließt, ist nämlich kapitalistische Armut nützlich. Ist kapitalistische Armut nützlich? Von wegen Armut bereitet der Politik Probleme, wie in der laufenden Debatte. Für sein Interesse an der Erziehung, an der Erzielung von Überschüssen über getätigte Vorschüsse braucht der Arbeitgeber dauerhaft eine Klasse von armen Menschen. Er braucht sie, die zur Lohnarbeit erpresst werden können und deren Armut sich übrigens darüber erhält, reproduziert.
Es gilt eigentlich, warum das nicht als Erpressung behandelt wird von denjenigen,
ja, erklär's.
Die also ja, sag's. Ja. Also indem der Gelderwerb, indem er seine Arbeit an einen Arbeitgeber verkauft oder die Verfügung über die Arbeit verkauft, indem das als eigenes Interesse verfolgt wird, heißt das erstens, man ruiniert seine Physis darüber, dass in der Extensität und Intensität das Mittel für Vermehrung des Geldeinkommens betrieben wird. Also insofern ist das Ausnutzungsverhältnis, in das der Lohnarbeiter zum Unternehmer tritt, nicht einfach eine Sache, die ihm vom Unternehmer oktroyiert wird, sondern indem er das Arbeiten bei einem Unternehmer als Mittel seines Gelderwerbs betreibt, also ruiniert er erstens das, was dann sein Mittel ist, nämlich die physische Fähigkeit, die Arbeiten, die von ihm verlangt werden, zu erfüllen. Und zweitens, indem er dann erstrebt, möglichst viel Einkommen über möglichst viel Arbeit zu erreichen, untergräbt er darüber selber die Quelle für sein Geld.
Ja.
Also insofern steckt in dem Interesse, an Lebensunterhalt über Lohnarbeit zu kommen, selbst schon drin, dass man sich dem Erpressungsverhältnis, was de facto einem dann aufgemacht wird, gar nicht als Zwangsverhältnis betrachtet wird, sondern als Gelegenheit, seinen Lebensunterhalt in dieser Konkurrenzgesellschaft.
Ja, das ist völlig richtig. Mir kam es aber jetzt mal wirklich darauf an, die Sache andersrum aufzuziehen. Nicht zu sagen, wie die es betrachten, sondern was das ist, was sie da betreiben müssen. Du hast ja völlig recht, dass man jetzt die Frage stellen kann. Will ich aber gar nicht stellen, weil ich über das, was Armut tatsächlich ist, reden möchte. Es ist also festzuhalten, Armut der Lohnarbeiter ist nicht nur das Resultat, und darauf kam es mir an, der Beschäftigung der Lohnarbeiter für wenig Lohn, sondern kapitalistische Armut ist das zentrale Mittel und Instrument der kapitalistischen Ökonomie. Deswegen ist die Erhaltung dieser Armut auch Grundlage dieser Ökonomie und insofern ein eminentes staatliches Interesse. Diesen Nutzen, arme Leute braucht es für diese Sorte Ökonomie, aufrechtzuerhalten. Das war der Gedanke, auf den ich rauskommen wollte. Er scheint erstmal etwas quer zu liegen zu der Debatte selber. Wirft also eine neue Frage auf. Warum wird denn in der Armutsdebatte, obwohl diese Nützlichkeitserwägung auch für die Arbeitslosen selbst gilt, die werden, wie man weiß, zusätzlich noch als Erpressungshebel eingesetzt gegen die Beschäftigten, sodass die Beschäftigten nicht nur die Sorge haben, ihren Lohnlevel zu halten, sondern dass den Beschäftigten über die Konkurrenz mit den Unbeschäftigten, durch die Unbeschäftigten, die Sorge aufgemacht wird, überhaupt noch einen Arbeitsplatz, also überhaupt noch Einkommen zu erhalten. Also die Instrumentalisierung bezieht sich auf beide Abteilungen. Die sind beide nützlich für die Interessen der kapitalistischen Ökonomie. Die Frage, die sich jetzt stellt, die ich nur so beiläufig mal behandeln will, wie kommt das? Jetzt habe ich rausgearbeitet. Es ist in der Tat so, Armut ist das zentrale Mittel, was eingesetzt wird. Ohne das geht dieser Laden nicht. Und zugleich thematisiert die Politik die Armut in dieser letzten Debatte als Problem, Problem, Problem. Die Probleme waren nicht erfunden. Das habe ich im ersten Teil nachgewiesen. Keineswegs. Es sind zwar ziemlich luxuriöse Probleme, die Politik da wälzt, die die Politik da mit ihren armen Schluckern hat. Aber es sind vom Standpunkt des politökonomischen Interesses an ihnen, vom ökonomischen und vom politischen Nützlichkeitsideal tatsächlich welche. Habe ich ja gezeigt. Die Sache löst sich folgendermaßen auf. Erpressung hat nämlich tatsächlich eine Grenze. Der Nutzen der Erpressung mit Armut zu bereitwilligster Dienstbarkeit der Lohnarbeiter kann nämlich dann schon mal ausbleiben, wenn sich für die Erpressten überhaupt kein Verdienst mehr einstellt. Es kann passieren, dass, und es ist eine eigenartige Dialektik, die Erpressung mit Not dann auch mal nicht mehr funktioniert, wenn der Verdienst ausbleibt. Oder anders formuliert: die Erpressung mit Not funktioniert keineswegs dann am besten, wenn die Not am größten ist. Irgendwie muss ich immer schon bei der Erpressung zu jedem Dienst immer irgendwie etwas Verdienst einstellen. Sonst funktioniert die Erpressung nicht. Da mag der Staat in seiner Agitation zwar auf dem Standpunkt stehen, Dienst ist doch gleich Verdienst. Also den Dienst selbst als wie einen ideellen Lohn behandeln. Für die Lohnarbeiter mag das zwar eine Form der Belohnung sein, die sie einstreichen, aber ohne ein bisschen Bares geht es halt nicht. Diese Aussicht auf Verdienst scheinen heute viele Hartz-IV-Leute nicht mehr zu sehen. Argwöhnt die Politik, siehe erster Punkt. Und exakt dies ist die Stelle, an der die aktuelle Armutsdebatte als störende Wirkung der Arbeitslosengeld II Armut aufgespießt wird. Proletarische Armut bis zu einem bestimmten Punkt vorangetrieben, wo Lohnarbeit nicht mehr identisch ist mit dem Erringen irgendeines Verdienst, da kann auch selbst die Erpressung nicht mehr funktionieren. Ich werde gleich zeigen, ob das irgendeinen Menschen stört, was jetzt hier erklärt worden ist.
Ja? Heißt das, dass die Jobs, die das Prekariat bieten kann, nicht so viel einbringen, dass sich ihre materielle Lage im Verhältnis zu Hartz IV ändert, verbessert? Oder warum hast du gesagt, dass du gar kein Verdienst brauchst?
Ich rede in dem Fall von 345 Euro plus Arbeitslosen-Zweigeld. Davon rede ich. Es muss etwas sein, was sich tatsächlich lohnt und was nicht nur Existenzfristung ist. Das war die Differenz, die ich gemacht habe. Und mein ganzer erster Punkt, wenn du dich daran erinnerst, mein ganzer erster Punkt hat ja gesagt, auf dieser Grundlage gibt es sowas wie Resignation und wird fehlender Leistungswille festgestellt. Und das ist zugleich das, was systematisch den Blickpunkt darauf wirft, dass in der Tat die konstitutiv zur Lohnarbeit dazugehörige Erpressung, mal eine Grenze hat. Ob sie die akzeptieren, ist eine ganz andere Frage. Das war der Gedanke.
Gehört auch die Debatte rein, dann müsste man den Hartz IV Empfänger sagen, Hartz IV Empfänger darüber Arbeit machen, dass man dieses Abstand so gedacht hat.
Ja, kommt, gehört genau da rein. Die Varianten, die dein Gedanke jetzt in der Debatte auftaucht, werde ich gleich behandeln. Passt genau da rein. Ich will noch aber als Abrundung meines Armutsteils, will ich noch darauf hinweisen, das ist vielleicht ganz nützlich, dass mit dieser kurzen Klarstellung dessen, was Armut ist, eine ganze Reihe von falschen Armutsbestimmungen, die so im Umlauf sind, widerlegt worden sind. Ihr kennt zum Beispiel das Attac-Urteil über Armut. Das Attac-Urteil über Armut heißt, Armut ist das Produkt einer falschen, ungerechten, misslungenen Verteilung von Reichtum. Das sieht man daran, dass es so viele Arme und so wenig Reiche gibt. Das ist ein Unfug, wie man jetzt eigentlich als Schluss aus dem, was ich eben über Armut gesagt habe, unmittelbar festhalten kann. Denn im Kapitalismus wird nicht falsch, im Kapitalismus wird überhaupt nicht verteilt. Das ist albern. Immer geht es ums Kaufen und immer geht es ums Verkaufen. Gegen bzw. mit Geld. Ja, und das muss man eben dafür haben. Und sofern der Geldmangel der Lohnarbeiter gerade das Mittel des Kapitals ist, das Erpressungsmittel des Kapitals, gehört diese Sorte, diese von der Attac kritisierten Sorte Reichtumsverteilung in Anführungszeichen im Kapitalismus eben zwangsläufig dazu. Wer die abschaffen will, muss sich erstmal von allen albernen gewerkschaftlichen Umverteilungsgedanken verabschieden. Zweitens, damit ist zugleich klargestellt, auch das ist ein falscher Ton, der in der Debatte häufig drin ist, klargestellt, dass Armut nichts mit Mangel, nicht mit Mangel oder Knappheit, mit Mangel oder Knappheit gleichzusetzen ist. Armut ist immer, haben wir jetzt rausgefunden, ein gesellschaftliches Verhältnis, eben im Kapitalismus ein kapitalistisches Verhältnis. Natürlich treten Mangelsituationen in bestimmten Gesellschaften auf, zum Beispiel wenn die Ernte verhagelt ist oder die Ernte vertrocknet ist und andere Lebensmittel einfach nicht zur Verfügung stehen, dem gesellschaftlichen Zusammenhang, dann herrscht eben Mangel, dann ist halt nichts zum Verknuspern da. Aber das ist ja bekanntlich gar nicht die Lage im Kapitalismus. In dem ist alles reichlich, überreichlich zum Verknuspern da, kann reichlich, kann überreichlich produziert werden, wenn halt die entsprechende geldige Nachfrage vorliegt, was übrigens im Unterschied zu den Gesellschaften, in denen tatsächlich solche Mangelsituationen noch vorherrscht, darauf verweist, dass hier die naturwissenschaftliche Aneignung von Natur, also Naturbeherrschung, ziemlich vorangeschritten ist. Was also als individuelle, über Geldmangel vermittelte Lebensmittelknappheit hierzulande auftaucht, ist im kapitalistischen System kein Systemmangel, sondern umgekehrt das Instrument, die Quelle des kapitalistischen Reichtums. Mangel- und Knappheitstheorien, die es zuhauf findet, nehmen immer nur Maß am Bedürfnis von Menschen. Wer aber wissen will, was es mit Armut auf sich hat, der muss Armut ins Verhältnis zum Reichtum dieser Gesellschaft stellen, beziehungsweise zu den Potenzen der Reichtumsproduktion stellen. Und dieses Verhältnis ist hierzulande nochmal anders formuliert, der Ausschluss der Produzenten des Reichtums vom produzierten Reichtum in der kapitalistisch gültigen Form von Geld, Ware und Kapital. Das ist Armut und dabei ist es wirklich egal, ob der Lohnarbeiter beschäftigt oder unbeschäftigt ist. Übrigens, letzte Bemerkung noch kurz, kann ich kurz machen. Deswegen, weil Armut sich notwendigerweise immer am gesellschaftlichen Reichtum misst, also ein objektiv vorfindliches Verhältnis ist, sind auch alle Vergleiche mit früher und der dritten Welt so dumm und albern und übrigens zugleich auch geständig. Dumm sind sie, weil sie den Lohnarbeiterhaushalt heute mit TV, mit Handy, mit Auto vergleichen mit einem Leben im Mittelalter, im Kral oder im Schützengrab. Natürlich immer ohne sich die Frage vorzulegen, ob eigentlich mit der materiellen und geistigen Ausstattung, die der Mensch im Mittelalter, im Kral oder im Schützengraben verfügt hat, die Leute heute jene Funktionen eigentlich erfüllen könnten, die Funktionalität von Lohnarbeit heute gewährleistet wäre, auf die es hierzulande ankommt. Das wird nicht gemacht. Armut ist also bei denen immer nur viel oder wenig auf dem Tisch und das ist es nicht. Armut ist nicht Farb-TV oder Dampfradio, ist nicht VW, Golf oder Fahrrad. Gerade weil Armut immer dieses funktionelle Verhältnis, diese nützliche Armut hierzulande sein soll, fällt sie im Kapitalismus auch schon mal mit seiner Entwicklung ein bisschen anders aus, ohne dass die einzelnen Abteilungen der Grundlagen der Funktionalität der Armut dann gegeneinander ausgespielt werden sollen. Da passiert es zum Beispiel, um auf die Nachkriegsgeschichte einzugehen, dass dann schon mal ein 13. Monatsgehalt oder bezahlter Urlaub dazugehört zu dem, was der Arbeiter braucht, damit er funktional ist. Und manchmal ist derselbe Zustand, heute zum Beispiel, eine einzige Katastrophe fürs Land. Dann wird es auch wieder gestrichen. Dann muss es auch so. So, zur dritten Frage. Jetzt komme ich auf Sachen, die du schon angesprochen hast. Dritte Frage ging um den Punkt, naja, in der Debatte wird nicht nur gesagt, was da stört, was die Politik an Armut stört, sondern nahtlos gehen die öffentlichen Befunde immer über in Vorschläge, was man jetzt zu tun hat, sind konstruktive Vorschläge natürlich. Und da hat so jede Fraktion und jeder Verband und jede Partei so ihre eigene Richtung. Aber obwohl dieser Verhau an Vorschlägen, auf die ich jetzt gleich in einigen Punkten eingehe, sehr pluralistisch ist, ist festzuhalten, dass niemand von diesen Debattenteilnehmern auf einen ganz simplen Vorschlag kommt. Ihr wisst, welchen Vorschlag ich meine. Die Armen wenigstens mal ordentlich mit Geld auszustatten. Eine bescheidene Geschichte, aber nicht mal Discom. So nach dem Motto, das Motto kennen vielleicht einige noch von euch, was braucht der Arbeitslose? Nein, Geld. So etwas wäre hierzulande völlig sachfremd, gehört nicht nur in die Debatte nicht rein, sondern in diese Ökonomie nicht rein, denn die Armutsdebatte ist eben keine Armutsbekämpfungsdebatte, sondern eine Debatte, in die Vorschläge zur Unterbindung jener Störungen vorgelegt werden sollen, die von Armut als falsche Einstellung zu ihr ausgehen können. Übrigens, deswegen kann es auch nicht verwundern, dass der gesamte pluralistische Verhau an Vorschlägen auch unisono davon ausgeht, naja, Armut ist eine Einstellungsfrage. Das ist der Ansatzpunkt für alle Überlegungen der Störungsbereinigung. Da handelt es sich um eine subjektive Einstellung, die hat Mängel, das fehlende Leistungs- und Aufstiegs- und Konkurrenzwillen und da muss man was machen. Es gibt jetzt, ich habe das mal so zusammengefasst, eigentlich zwei Abteilungen von Vorschlägen, die diese beiden Grundlagen haben. An der Armut wird nichts gerüttelt, wenn, dann geht es nur darum, sich zu überlegen, wie kann man die Einstellung der Armen so hindrehen, dass von ihnen keine Störung ausgeht. Die erste Abteilung, die ist repräsentiert durch solche Debattenteilnehmer, wie beispielsweise der Hamburger Soziologe Bude, der gesagt hat, der Versorgungsstaat stellt jene, die aus der Gesellschaft herausfallen, mit Geld still und entmündigt sie. Diese wissenschaftliche Einsicht beherrscht die FAZ auch. Die FAZ sagt, fast noch vorsichtiger, doch ist es wirklich so unmöglich, Transferzahlungen mit Pflichten zu verbinden, die es auch Empfängern mit begrenzten Fähigkeiten ermöglichen, durch Gegenleistung Anschluss an die aktive Gesellschaft zu erhalten. Oder noch ein Zitat von einem meiner Lieblingswissenschaftler, dem Jugendforscher Hogelmann. Ich glaube, sagt Freund Hogelmann, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir sozialstaatliche Leistungen an ein bestimmtes Wohlverhalten der Empfänger koppeln dürfen. Naja, klare Sache, die Zitate ließen sich noch ergänzen. Geldzuwendungen, das wäre eine einzige Fortsetzung der Entmündigung. Geld als Transferzahlung, das verdirbt den Charakter. Also mehr Zwang, mehr Erpressung. Arbeitslosengeld an noch mehr Bedingungen knüpfen, das macht dem Willen Beine. Wem damit gedroht wird, wenn du nicht noch mehr Leistungswillen offenbarst, wenn du nicht sofort jede Arbeit, und sei sie noch so schlimm, annimmst, wem damit gedroht wird, dass ihm das Arbeitslosengeld dann ganz oder teilweise gestrichen wird, der wird natürlich sofort neue Hoffnung schöpfen, neue Leistungsmotivation entwickeln, klarer Fall. Die Debattenteilnehmer erblicken keine Grenze der Erpressung. Das ist schon so ein Fall, wo ich gesagt habe, wenn Sie diesen Anspruch gegen die Wirklichkeit an den Leuten festmachen, dann wird es immer ganz brutal und ganz dreckig. Vorschlag 2, das erwähne ich mal nur, in der Vergangenheit haben wir in dieser Debatte immer gesagt, naja, bis zum Arbeitsdienst selbst haben Sie sich noch nicht vorgearbeitet, das muss ich zurückziehen. Das Bonner Institut für Zukunft der Arbeit, interessant. Bonner Institut für die Zukunft der Arbeit schreibt, die Verpflichtung zu 40 Stunden Zwangsarbeit ebnet dem Betroffenen den Weg aus der Sozialhilfefalle. Zudem fehlt ihm dann der Zugang zu Schwarzarbeit. Arbeitspflicht als Gegenleistung für staatliche Unterstützung in Notlagen, hebt der IZA-Forschungsdirektor Falk hervor, entspricht auch dem Gerechtigkeitsempfinden eines überwiegenden Teils der Bevölkerung. Damit ist der Vorschlag natürlich auch sittlich gerechtfertigt und wir können ihn beiseite legen. Ein dritter Vorschlag ist unserem roten Schalträger Arbeiterfreund Müntefering eingefallen. Der hat einen ganz besonderen Mutmacher und Resignationshemmer entdeckt. Er hat nämlich gesagt, über Unterschichten darf man nicht sagen. Es gibt nämlich keine Schichten in Deutschland. Das ist die Erfindung weltfremder Soziologen. Es gibt Menschen, die es schwerer haben und die schwächer sind. Das ist nicht neu. Das hat es schon immer gegeben. Aber ich wehre mich gegen die Einteilung der Gesellschaft. Wir dürfen die Gesellschaft nicht aufteilen in Schichten. Wir sind nämlich eine Gesellschaft. Müntefering. Zum Subproletariat darf man also nicht einmal mehr Unterschicht sagen, obwohl doch Unterschicht, nur ganz kurz, selbst schon ein kritischer soziologischer Begriff gegen Proletariat und Klasse war. Nicht mal mehr das darf man sagen, das will ich nicht weiter vertiefen. Warum nicht? Wenn man die Leute als das anspricht, was sie sind, und sie bevölkern ja in der Tat die unterste Schicht der Arbeiterklasse, dann stigmatisiert man sie und raubt ihnen noch den letzten Mut. Schlimm ist also nicht die ökonomische Lage der Leute. Schlimm ist die Bezeichnung, die angeblich so verächtlich klingt. In den Arsch treten darf man die Leute ein Leben lang. Aber dass sie dann die Getretenen sind, darf man zu ihnen auf keinen Fall sagen. Umgekehrt. Mut macht es, wenn man ihnen sagt, ihr gehört doch wie alle anderen auch, wie wir die Politiker, wie die Manager, wie die Hausfrauen, wie die Aktionäre, zu der einen Gesellschaft. Und als Mitglieder dieser einen Gesellschaft seid ihr doch alle gleich. Ein Volk, zugehörig zum deutschen Volk. Das ist ein Ehrentitel. Merkt's euch und macht was draus. Das ist die Quintessenz dieser kurzen Formulierung, eine Gesellschaft, die da Müntefering losklärt. Natürlich, mit dieser Ehrenrettung ist dann schon einmal das größte Unrecht die verächtliche Namensgebung aus der Welt, wenn sich alle als Deutsche fühlen und als zum Deutschen gehört es eben, egal ob reich, dass er sich dieses Ehrentitels würdig erweist und ein Deutscher erweist sich des Ehrentitels würdig, indem er sich nicht hängen lässt. Das war die erste Abteilung im kurzen Durchgang. Die zweite Abteilung von Vorschlägen.
Du musst mal bitte an der Stelle nochmal was zu dem Titel sagen, deiner Veranstaltung. Du hast ja das Prekariat geschickt und schön, das steht keine.
Also, gut. Dann sage ich noch einen Satz zu Prekariat. Es ist mir schleierhaft, warum man zwar Unterschicht nicht sagen kann, aber abgehängtes Prekariat sagen darf. Also die zweite Abteilung von Vorschlägen kommt von der linken Fraktion. Von der linken Fraktion. Die besteht darauf, dass fehlender Leistungswille, Antriebslosigkeit natürlich schon was mit der Lage der Leute zu tun hat. Dieses Selbstschuld oder da fehlt ihnen eine Eigenschaft, da ist ihr Wertehorizont zu kurz oder ähnliches, das reicht den Linken nicht. Nur bei subjektiven Fehlern und Defizit will sie nicht stehen bleiben. So weiß sie zum Beispiel, dass die Lebenslagen von ALK-2-Empfängern schon prekär sind. Prekär sind, das meint eine Art Ansammlung, jetzt kommt noch ein bisschen was dazu, eine Art Ansammlung ungünstiger Umstände für die Entwicklung des nötigen Schwungs und des nötigen Antriebs, den man in dieser Gesellschaft braucht. Man könnte zunächst meinen, dass hier in dieser Vorschlagsabteilung schon auf die materielle, die Klassenlage Bezug genommen wird. Könnte man schon meinen. Wird ja auch Bezug genommen. Aber wie? Wird in einer Weise Bezug genommen, die zugleich vollkommen dementiert, dass Armut ihren Grund in der Klassenlage hat. Nein, die materielle Lage ist nicht Grund, sondern allenfalls eine ungünstige Bedingung, die Leute daran hindert, die notwendige Einstellung zu entwickeln. So kommt es rein. Und diese ungünstigen Bedingungen, die da zusammenkommen, das ist übrigens der theoretische Inhalt von abgehängtem Prekariat, diese Ansammlung ungünstiger Bedingungen, naja, die gibt es doch. Arbeitslos, kein Hauptschulabschluss oder nur Hauptschulabschluss, drohende Wohnungskündigung, da laufen 4 Kinder von 3 Vätern rum, kann man mittwochs immer bei Supernanny besichtigen. Muss ich mir mal aus professionellen Gründen angucken.
Nicht so oft. Halte ich auch mal zwischendurch im Begriff.
Und so weiter. Zerfallende Familie, Schuldenfalle, vielleicht noch die eine oder andere hierzulande gebräuchliche Sucht und so weiter. Und schon ist das Bild einer, wie es wissenschaftlich heißt, Lebenslage verfertigt, in der so einiges Unschönes zusammengekommen ist, dass es den Leuten in der Tat schwer macht, den nötigen Konkurrenzwillen zu entwickeln. Lebenslagentheoretiker Beck und andere. Dass dieses Bild der Lage phänomenologisch aufblättert, die klassische Lage eines Absteigers innerhalb der Arbeiterklasse vom Beschäftigten zum Subproletariat, ist eindeutig. Was aber daraus gemacht wird, ist nichts anderes als das zufällige Zusammenfallen einzelner Schicksalsschläge, die diese Menschen jetzt getroffen hat. Das ergibt dann die ungünstige Lebenslage. Schlechte Bedingung für gewünschte Einstellung. Aus der Pflicht, sich gefälligst zusammenzureißen und primär an der eigenen Einstellung zu arbeiten, sind die Armen auch in dieser Abteilung von den Linken überhaupt nicht entlassen. Allenfalls sagen die Linken, und da kommen jetzt ein paar Vorschläge, naja, man muss mal gucken, ob man euch nicht etwas an den Bedingungen ändern kann, damit ihr diese Einstellung, die notwendige Einstellung, überhaupt entwickeln könnt. Also sind wir bei dem Punkt Vorschläge zur Änderung der sogenannten ungünstigen Bedingungen. Schon wieder ein Freund von mir, Christoph Butterwege, auch ein ehemaliger Bremer, ist auf die Idee gekommen, mehr Geld. Die Arbeitslosen brauchen mehr Geld. Sie können mit 345 Euro keinen, was denn, sozialen Aufstieg bewerkstelligen. Selbst wenn die Motivation da wäre. Man kann sich eben am eigenen Schopf nicht aus dem Sumpf ziehen. Also mehr Geld, sagt er. Logik, Motivation reicht allein nicht. Es braucht tatsächlich bessere materielle Voraussetzungen, um diesen Aufstiegswillen zu pushen. 345 Euro werden also nicht an dem gemessen, was sie für den Lebensunterhalt der Leute bedeuten, sondern daran gemessen, ob sie nicht vielleicht für diesen Aufstiegswillen ein bisschen zu knapp sind. Und die Leute vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, die sekundieren und sagen, 415. 415 Euro, das ist es. Das wäre die Verbesserung der materiellen Bedingungen zur Entwicklung des Aufstiegsbewusstseins. Zweiter Vorschlag. Der zweite Vorschlag knüpft unmittelbar an die Diagnose. Ich habe vorhin schon mal den Stern zitiert. Noch ein weiteres Zitat aus dem Stern. Da heißt es, die heutige Unterschicht leidet keine Not. Und doch lebt sie im Elend. Das Elend ist keine Armut im Portemonnaie, sondern die Armut im Geiste. Kleine Fußnote, das wundert mich immer, dass auf einmal die Armut im Geiste stören soll, die sie sonst auch so wunderbar benutzen können, wie die letzte Fußballweltmeisterschaft und so weiter. Armut im Geiste, da setzen die anderen, setzt eine ganze Abteilung den Fuß drauf und sagt, was müssen wir machen? Bildung, 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 sagt der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung als Konsequenz aus seiner Untersuchung. Bildung, Bildung, Bildung. Achtung bei dem Punkt. Niemand glaubt ernsthaft daran, von denjenigen, die Bildung, Bildung, Bildung schreiben, dass mehr Bildung tatsächlich in irgendeiner Weise mehr Lebenschancen, vielleicht sogar Arbeitsplätze schaffen würde. Wie auch. Bildung ist Bildung und Arbeitsplätze stellt das Kapital zur Verfügung und die werden bekanntlich zurzeit mehr ab als angebaut. Bleibt man aber bei der Logik, die wir jetzt entwickelt haben, dass es letztlich immer nur um die Willensbeeinflussung, um Einstellungsveränderung geht, ja dann passt die Forderung nach Bildung schon wieder dazu. Und dann macht die Forderung nach Bildung zugleich deutlich, was den abgehängten Prekarianern bildungsmäßig blüht, wenn das durchgesetzt wird. Zum Beispiel eine Erziehung zur Frustrationstoleranz. Damit das nicht missverstanden wird. Man soll die eigene Frustration tolerieren. Das ist damit gemeint. Man soll zum Beispiel, wenn einen der Frust packt, zum Beispiel aus einem Bremer Gymnasium, dann soll man sich hinsetzen und sagen, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll. Das ist nicht erfunden. Eine Variante dieser Sorte Bildung läuft im Augenblick unter dem Begriff Resilienz. Resilienz ist der neueste Schlager, kann ich euch sagen. Resilienz kommt aus der Physik und beschreibt den sogenannten Fußballeffekt. Wenn man den tritt, dann dellt er sich ein, aber wenn er gut aufgepumpt ist, dann spannt er sich automatisch wieder voll. Das ist Resilienz. Und die Beschreibung dessen, was davon erwartet wird, heißt folgendermaßen. Also ihr müsst überlegen, das sind Sachen, ich habe mich daran erinnert, vor 20 Jahren haben wir kunstvoll Sozialpsychologie auseinandergepflückt, um zu sagen, da sollen den Leuten nur beigebracht werden, wie sie mit ihrer Armut umgehen sollen. Und jetzt schreiben die hier, Resilienz ist das Vermögen einer Person oder Familie, sich trotz schwieriger Lebensbedingungen im Angesicht des Elends auf sozial akzeptiertem Wege gut zu entwickeln. Muss man nichts mehr zu sagen. Wenn schon in der Scheiße, dann bloß nicht die Hoffnung auch noch verlieren. Jedes Mal munter aufstehen, wenn man wieder ausgenockt worden ist. Geistige Stehaufmännchenqualitäten sollen da vermittelt werden. Die möchte man an den armen Leuten anerziehen, den armen Leuten anerziehen. Vorschlag 3 setzt an einer anderen Abteilung der ungünstigen Bedingungen an, Familie. Zum Beispiel gerade auch in Bremen nach den bekannt gewordenen Todesfällen oder Halbtodesfällen von Kindern. Wie lässt sich, heißt es da, die zunehmende Verwahrlosung von Erwachsenen, aber gerade auch von Kindern, in den Griff kriegen? Natürlich, erstens, durch Erziehung. Vielleicht erziehen ihre Eltern, die Eltern ihre Kinder besser, wenn sie wieder dran glauben, dass sie den Aufstieg schaffen können. Der Beck hat in seinem Interview zu der Friedrich-Ebert-Stiftung moniert, dass die armen Leute heute nicht mehr so ticken wie seine armen Eltern damals. Er hat gesagt, die Haltung, meinem Kind soll es einmal besser gehen, es soll also Ministerpräsident und SPD-Vorsitzender werden, diese Haltung sei einfach bei den armen Leuten nicht mehr vorhanden. Aber wenn man die wieder anerzieht, naja, dann klappt es vielleicht mit der Überwindung der Armut, der Verwahrlosung und aller Folgen, die die Politik nicht haben will. Nun scheint es offensichtlich so zu sein, dass man den Eltern solcher Kinder nicht allzu viel zutraut. Das zeigt nämlich die gleichfalls ziemlich unisono in dieser Abteilung erhobene Forderung nach Kindergartenpflicht und flächendeckender Ganztagsschule. Da bricht sich in der Debatte der Standpunkt Bahn, dass wenn schon von den Familien armer Leute allzu häufig nicht mehr zu erwarten ist, dass sie den staatlichen Auftrag, den Auftrag, den der Staat der Familie überantwortet hat, zur privaten Erledigung, ihren Nachwuchs moralisch und physisch als, wie es so schön heißt, aufs Leben vorzubereiten. Wenn sie das kaum mehr zu erfüllen vermögen, ja, dass dann leider der Staat selber vermehrt sich um seinen Nachwuchs zu kümmern hat. Das heißt, ihn mindestens vor der Verwahrlosung im Vorschulalter und vor dem Übergang in die Jugendkriminalität im Schulalter mit entsprechenden Kontroll- und Aufbewahrungsmaßnahmen zu bewahren hat. Übrigens taucht deswegen in der Debatte, ich mache es ein bisschen kurz, in der Debatte auch der Vorschlag einer Gesundheitspolizei auf. Stoiber hat den nennt es ein bisschen anders, glaube ich, ist aber dasselbe. Der heranwachsende Volksnachwuchs soll demzufolge von klein auf kontrolliert werden, ob an ihm auch wirklich die Eltern es schaffen, die physischen Voraussetzungen herzustellen, die es braucht, damit der Mensch nachher in Schule und Arbeitswelt bestehen kann. Der Maßstab dieses Eingriffs ist eindeutig, deckt sich mit dem, was ich vorher schon gesagt habe. Der Maßstab dieses Eingriffsvorschlags heißt, für das, was das Staatsvolk mehrheitlich dem Nachwuchs abverlangt, da muss ich selbst eingreifen, wenn die Familie diesen Auftrag, diesen Staatsauftrag nicht zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Das ist der Maßstab des Eingriffs. Der ist insofern ein hart, weil der Staat sich deswegen natürlich ein Dreck kümmert um zerrüttete Familien, in denen es auch ziemlich roh zugeht. Deswegen sorgt er sich, wenn er diesen Maßstab geltend macht, auch nicht um die der Verwahrlosung von Kindern, um den der Verwahrlosung der Kinder vorausgesetzten Standpunkt, dass die Selbstgezeugten nur Last und Hindernis sind, sondern greift allein deswegen und auch nur dann ein, um Verwahrlosung oder Schlimmeres, also Kindstod zu verhindern. Die Privatsphäre der Familie ist und bleibt insofern immer ein Stück noch heilig, selbst bei dieser Intervention. Was hinter der verschlossenen Türe vor sich geht, ist immer noch ein Stück weit tabu, darf eben nur nicht das staatliche Interesse an tauglichem Nachwuchs diskreditieren. Soweit ein kurzer Durchgang durch die konstruktive Seite der Debatte. Jetzt bin ich gleich fertig. An ihr fällt auf, dass der ganze Rezepteverhau, der ganze Rezeptepluralismus, so sehr sich ihre Vertreter auch immer wechselseitig ihre Konzepte um die Ohren hauen. Der eine sagt Bildung, 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 der andere sagt, das nützt überhaupt nichts, wenn das soziale Fallnetz weiterhin gesichert ist, dann ist nichts und so weiter und so fort. Dass dieser gesamte Rezeptepluralismus eine einzige Ermutigung der Politik darstellt, genauso weiterzumachen wie bisher. Dass das Subproletariat, das Proletariat sowieso auch, politisch so eingerichtet ist, wie es nur einmal ist mit Hartz IV, also das Resultat des Umbaus des Sozialstaats der letzten Jahre ist, ist abgehakt. Das ist die Lage, das ist die Sachlage, von der ausgegangen wird, an der wird nichts korrigiert. Eine Umkehr dieser Politik im Prinzipiellen wird nirgendwo gefordert. Alle Debattierer lassen sich vielmehr auf die politisch vordefinierte oder in der Öffentlichkeit in Debatte vordefinierte Problemlage ein und erörtern dann durchaus diskursiv ausschließlich Wege, wie es zu schaffen ist, dass diese Armen mit ihrer Armut, mit ihrer als bleibend unterstellten Armut so fertig werden, dass sie als Störfaktor der nationalen Ordnung und Sicherheit nicht in Erscheinung treten. Übrigens ist damit aus dem am Anfang genannten Dreischritt ein Vierschritt geworden. Ich sage es nochmal. Der erste Schritt war, die Politik selbst schafft die Massen ab. Schritt zwei war, das macht den Leuten, den betroffenen Leuten, erhebliche Probleme. Schritt drei, daran entdeckt die Politik aber nur Probleme, die daraus ihr erwachsen könnt. Und verfertigt daraus jetzt, Schritt 4, eine zusätzliche Auftragslage, und zwar für die armen Leute selbst. Die sollen eben nicht nur Armut ertragen, es war ja gerade Mangel, sondern so bewältigen, dass die Politik an den abgehängten Prekarianern den unbedingten Willen und die unbedingte Motivation zum Mitmachen in allen Affären dieser Gesellschaft entdeckt. Ganz kurz zu der am Anfang angedeuteten vierten Frage, das mache ich aber wirklich nur kurz. Ja. Du musst ein bisschen lauter reden, sonst kommt nichts an.
Oder aufstehen, damit es durchkommt.
Also wenn die sagen, diese Leute von Tech, das Problem wäre, der Armut hätte den Grund, dass der Reichtum nicht gerecht verteilt würde. Natürlich ist es nicht korrekt dagegen zu sagen, im Kapitalismus wird Reichtum ja sowieso nicht verteilt. Du hast nur einen Satz gemacht. Weil es ja schon so ist, dass das Resultat dessen, wie die Leute, welche Funktion die Leute wahrnehmen, Korruptionsprozess vorkommt, stellt sich da schon eine Reichtumsverteilung ein. Das findet da praktisch als praktisches Resultat statt. Der Fehler an dieser Behauptung zu entdecken, ist doch, dass Sie die Vorstellung vorstellig machen, dass sämtlicher produzierter Geldreichtum einer ist, der einer Gemeinschaft zur Verfügung steht und bei dem die Gemeinschaft den Zweck hätte, diesen bestmöglich auf die Köpfe ihrer Gemeinschaft zu verteilen. Das ist doch die Vorstellung, die man angreifen muss. Ich finde weniger den Grund, dass man jetzt dagegen sagt, Reichtum wird ja sowieso nicht verteilt.
Das ist dasselbe. Das ist aber eigentlich dasselbe, der Gedanke, den du jetzt sagst. Weil du sagst, bei Attac liegt die unwahre Vorstellung vor, es gebe den Reichtum erst einmal jenseits jeden Zugriffs in der Gesellschaft als großen Haufen. Und dann würde darüber entschieden, wer kriegt denn davon wie viel. Das wäre ja eine Verteilungsvorstellung. Die Behauptung war, das ist jetzt nicht ausgeführt gewesen. So kommt der Reichtum erst gar nicht zustande. Der kommt doch überhaupt nicht als getrennt von den gesellschaftlichen Agenten erst einmal zur freien Verfügung vorliegender Haufen zustande, sondern der kommt zustande als das Eigentum der Unternehmen. Und die haben, damit er zustande kommt, vorher schon einen Lohn an die ihn erarbeiten, gezahlt, der exakt deren Ausgeschlossenheit von dem großen Reichtumsberg beziffert. Die kriegen ihre 13,50 pro Stunde und damit sind sie von dem, was aus ihrer Arbeit als Reichtum herauskommt, was den Unternehmen gehört, von Rechts wegen, ausgeschlossen. Das war jetzt eine kleine Ausführung zu dem, Verteilung unterstellt deine Vorstellung und die kommt erst gar nicht zustande.
Du musst auch aufpassen, dass du mit der Redeweise, es stellt sich eine Verteilung nach Armut und Reichtum ein, nicht eine Konzession an die Attacler machst.
Richtig, ja.
Weil die stellt sich nicht ein, es ist die Ausgang, es ist die Voraussetzung. Nur mittellos gemachte Lohnabhängige sind tauglich für kapitalistische Ausbeutung. Das wird hergestellt, das ist der Ausgangspunkt des ganzen Ladens und der reproduziert sich. Also nur zur Formulierung, die du, da musst du aufpassen. Du hast noch ein Problem, wenn dir das eingeleuchtet
wird. Ja, ich habe das mal eingeleuchtet. Der zweite Punkt war auch sehr klar, war, fand ich, das Argument, die vorhandene Armut gerechtfertigt wird. Da muss ich sagen, das Vergleichen zu früher und zur dritten Welt angestellt wird. Mhm. Also es wurde mal gesagt, das kennt ja jeder. Früher war es viel schlechter und über diesen Vergleich soll man sich mit dem Zustand versöhnen, den man gerade beklagt. Und da finde ich, ist der Punkt auch der Vertrieb, der dann auch erklärt, dass den Leuten, die ein die materielle Lage hier und jetzt beklagen. Der Grund der Klage aus dem Wind ist, aus den Segeln genommen werden soll. Der Wind auch nicht an dem stören, wie sie materiell solche und jetzt vorkommen. Soll der Wind aus den Segeln genommen werden, für die Menschen im Maßstab als Beurteilungsmaßstab ihrer Lage angehängt werden soll, der gar nicht ihrer ist. Sie werden ja nicht verglichen mit, sag ich mal, einem Menschen im Urwald, einem Menschen, der sich im Krieg befindet, also ein Mensch, der lauter
Maßstab
hat, und bei diesem Trick wird gesagt, wenn du dich mit dem vergleichst, in deren Maßstäbe hättest, sieht doch deine Lage hervorragend aus.
Ja, ich muss eigentlich wieder anfangen.
Ja. Du sagst, was die Leistung des Arguments ist.
Die Leistung habe ich. Ne, mach
also, deine Fortsetzung geht auf die Leistung des Arguments, nicht auf die Beschaffenheit des Arguments, sondern auf die Leistung des Arguments. Die Beschaffenheit des Arguments ist, dass eine materielle Lage von dem Menschen nicht im Verhältnis zu dem Reichtum seiner Gesellschaft betrachtet wird, sondern dass so getan wird, als könnte man absolut eine Verfügung über einen bestimmten Reichtum von verschiedenen Gesellschaften miteinander vergleichen. Streng genommen wird damit bestenfalls Armut mit Armut verglichen, aber nicht mal das ist theoretisch korrekt, weil nämlich es an der Gesellschaft hängt, an der Sorte von Reichtum, die sie hat, ob die Verfügung über einen Speer in dieser Gesellschaft Armut oder Reichtum ist. Das ist der theoretische Fehler. Insofern ist der theoretische Fehler der, dass damit so getan wird, als könnte man in dieser Gesellschaft, sagen wir mal, mit den Mitteln eines Jäger und Sammlers auf der Sögestraße das tun, was man dort zu tun hat.
Oder bei Daimler-Benz.
Oder bei Daimler-Benz. Ja, es ist um die materielle Verfügung des Menschen wird aus dem funktionellen Zusammenhang zu dem Reichtum, in dem der Mensch steht, herausgenommen und so getan, als könnte man jetzt einfach auf andere Gesellschaften ausweichen. Die Leistung dieses Arguments ist die du sagst.
Wobei die Leistung, würde ich noch ergänzen. Ja, mach.
Das ist eine Abteilung, das zum Beispiel meine ich, die von mir aus Mittel
ist dasselbe.
Generation waren alle arm und hatten nichts. Da wird der Vergleich gar nicht gemacht und du hast jetzt mehr. Weil es wird die Unverschämtheit, meine ich, ist da drin. Angesichts dieser Gesellschaft, die von sich selbst behauptet, einer der reichsten der Welt zu sein, wo überall der Reichtum sprudelt, zu sagen, Armut gibt es immer. Und es kommt darauf an, wie die Armen mit Armut umgehen. Guck doch mal, die sind mit Armut viel besser umgegangen als wir Brücken heute. Nehmt euch daran mal ein Beispiel. Und da ist nicht der Witz dabei, zu sagen, denen ging es noch viel schlechter, sondern es kommt nur auf euch an, ob ihr mit der Armut vernünftig umgeht oder nicht. Das ist die Leistung, wenn man Armut zu einem Zustand macht, den gibt es doch in jeder Gesellschaft, was wollen wir denn? Also theoretisch gesehen die Leistung, Armut hat auch mit Kapitalismus nichts zu tun. Armut ist halt eine gesellschaftliche Konstante, die hat sich in Somalia, in der Nachkriegszeit, im Mittelalter und noch heute feststellt. Es gibt immer Menschen, die unten sind, die nichts haben. Aber dass ihr euch so bewegt wie heute, das liegt an euch. Also bringt euch an.
Insofern ja. Wäre ja die korrekte Antwort auf diesen Vergleich zu sagen, da müssen meine Eltern aber einen Fehler gemacht haben.
Ja, richtig.
Wenn die in der Nachkriegszeit sich reingestellt haben, hat ja Reichtum produziert und jetzt ja. Kommt das gleiche Ergebnis ja. Raus, da kann doch was nicht stimmen.
Ja, aber trotzdem ist ein Aspekt, den ich noch nicht so sehe, der Vergleich wird doch tatsächlich manchmal gemacht. Dass
klar, immer wieder.
Hier mit dem Arm in Somalia, das ist dem eigentlich ganz gut. Der soll zufrieden sein, sagen wir doch.
Ja.
Also müsste das auch nochmal geklärt
trotzdem,
werden.
Nein, trotzdem will ich nochmal seinen Gedanken dann noch ein bisschen zuspitzen. Es ist tatsächlich so, wenn man eine Armutsdebatte in dieser Tour führt, schau dir mal an, was der Hilfsarbeiter hier hat und vergleich das mal mit dem Menschen in Somalia. Da macht man allen Ernstes zum Gegenstand des Vergleichs, mit böswilliger Absicht. Aber man macht zum Gegenstand des Vergleichs, worüber verfügt der Mensch eigentlich an materiellen Mitteln zur Bestreitung seines Lebensunterhalts. Und man sagt, im Vergleich zu einem Speerbesitzer in Somalia verfügt ein VW-Besitzer hier doch über ein echt hartes Geschoss, oder? Also man redet über das Verhältnis immerhin bei dem, beim armen Menschen, über welche materiellen Mittel verfügt er eigentlich? Die neueste Debatte macht sich von dem Betreten dieser Untiefen von Anfang an frei. Sagt nämlich, es geht um was ganz anderes. Es geht gar nicht um die Frage, über welche materiellen Mittel verfügt der Mensch, sondern über welche Leistungswillen seine Lage zu verändern verfügt er. Das ist die Armutsfrage. Und das ist die radikalste Beseitigung des Gesichtspunkts an der Armut, über wie viele materielle Mittel verfügt der Mensch, die man sich überhaupt vornehmen kann.
Also der Witz ist auch nochmal eine Ergänzung zu dem. Es wird gar nicht das Verhältnis aufgemacht, um zu sagen, die sind arm und gemessen daran seid ihr reich. Sondern es wird gesagt, ihr seid beide arm. Ja. Ihr seid beide arm und jetzt fällt mir ein, gerade eben, was die Frau Wiczorek-Zeul immer erzählt, wenn sie aus Afrika wiederkommt. die armen Leute dort, die sind so begeistert und so dankbar, wenn man ihnen bloß eine Nähmaschine hinstellt, wo sie was mit nähen können. Das ist das, was er eben ausgeführt hat.
Das ist
beide arm, aber ihr, euch fehlt es an der richtigen Einstellung zur Armut, die die anderen, die die Neger dort haben. Übrigens, du hast natürlich recht, die andere Tour gibt es nach wie vor auch. Das ist bloß die Fortentwicklung. Und da wollte ich zu dir da noch was sagen. Egal, ob du es als Leistung betitelt hast oder nicht, der Haken der Leistung, die man sich von so einem Vergleich erwartet, und die Leistung, die man sich erwartet, heißt ja, dann soll deine Armut nicht mehr ganz so drücken, weil es so viele andere, die noch viel ärmer sind, gibt. Dieser Vergleich hat einen ziemlichen Haken, weil er muss nämlich dauernd gemacht werden. Er ist dauernd notwendig, weil, und das ist dieses Geständige an dem Vergleich, weil der Ausgangspunkt für den gemachten Vergleich ja die selbst erfahrene Armut ist. Und die wird dauerhaft wieder erfahren. Und es ist nun mal so, das ist ja wirklich kein großes Geheimnis, dass wenn man die Armut schön färbt, also sich über sie selbst belügt, sie nicht weg ist, sondern eben verlogen dargestellt wird.
Mir scheint eins irgendwie noch sehr wichtig. Diese Sache war auch noch der Mündetjährigen, dass die Sache, die sind alle ein Punkt, ein Freund und so weiter und so fort. Scheint mir vor allem darum wichtig, weil mir da der Punkt zu sein scheint, wo die Erpressung auch dazu funktioniert. Dann nämlich, wenn sich ein Mensch oder eine Klasse oder was auch immer, wie man es betiteln will, wenn man sich selbst erkennt und Gefahr läuft, sein Potenzial wirklich auszuschöpfen. Das scheint mir so ein bisschen sowas zu sein, dass von daher diese Vergleiche und Vorschläge immer scheinen eigentlich alle davon abzuweisen, also dass man sich selbst nicht in seiner Lage erkennt. Also dass man sich eben nicht mit jemandem so einem Somalier oder so vergleicht, sondern guckt, wie bin ich jetzt hier, bin ich jetzt nun mal so und von diesem Standpunkt aus kann ich mich jetzt emanzipieren. Deswegen auch das mit der Bildung. Es gibt ja nicht nur den negativen Aspekt der Erziehung und Bildung, sondern auch vielleicht die Hoffnung darauf, dass Bildung zur Emanzipation führt. Dafür muss man sich natürlich selbst erkennen und das ist oft für Machthaber.
Aber genau da hätte ich zum Beispiel meine Zweifel. Also wenn die tatsächlich sagen, mehr Bildung, dann gehen die doch wahrscheinlich todsicher davon aus, dass eine Klassenerkenntnis aber nicht rauskommt.
Richtig.
Sehr gut.
Also
auf
die Frage.
Meine Frage war ein bisschen anders, aber es läuft auf dasselbe raus. Meine Frage war, warum kann die Debatte von oben aufgemacht werden? Warum kommt es nicht dazu, dass sie von unten aufgemacht wird? Warum, oder andersrum, warum, so habe ich es nachher nochmal formuliert, warum muss die Politik nicht befürchten, dass die Armen wenigstens angesichts dieser gemeinen Umkehrung auf die Barrikaden gehen? Ich meine, jetzt am Ende des Vortrags würde ich fast sagen, das ist eine falsche Frage. Das ist eine falsche Frage. Erstes Argument. Ja, wenn Sie schon wegen der Armut nicht auf die Barrikaden gehen, wieso sollen Sie denn wegen einer Debatte, in der Sie ständig vorkommen, auf die Barrikaden gehen? Ist doch Unfug. Diese Befürchtung passt auch überhaupt nicht zum politischen Selbstbewusstsein, mit dem die ganze Debatte geführt wird. Wo ausschließlich nur diese, ich habe es vorhin genannt, luxuriösen Sorgen der Politiker zum Thema werden. Luxuriösen heißt immer, arme Leute sollen zusehen, dass sie uns keine Probleme bereiten, als Konsequenz ihrer Armut. Wo sich Politik...
Ja? Finde ich viel was.
Darf ich jetzt mal den gleich? Ich bin gleich fertig, dann könnt ihr alles.
Glaube ich nicht.
Also wo sich die Politik sogar in dieser Debatte selbstkritisch in aller Öffentlichkeit, das heißt also auch vor den Hartz-IV-Leuten bezichtigen kann, den armen Schluckern nicht frühzeitig Beine gemacht zu haben. Wo sogar die Betroffenen aufgefordert werden, sich an der Debatte zu beteiligen und dieser Aufforderung nachkommt, siehe Bild-Zeitung, ihre trostlose Lage vorstellen. Da muss man sagen, da herrscht die absolute Sicherheit vor, dass von den überflüssig gemachten armen Leuten überhaupt kein Einspruch zu erwarten ist, der der Politik wirklich ernsthaft Probleme bereiten würde. Warum? Warum ist das so? Das ist erstmal nur ein Schluss. Warum ist das so? Ich will es nur kurz sagen, wir können es gleich noch vertiefen in der Debatte. Ich würde mal sagen, dass die Betroffenen an der zentralen Umkehrung nicht arme Leute haben, sondern machen der Politik ein Problem, dass die Betroffenen an dieser zentralen Umkehrung erstens immer nur feststellen, dass man sich doch um sie kümmert, wo doch sie das Thema sind. In gewisser Weise kehren sie die Umkehrung jetzt nochmal und wieder um. Immerhin geht es doch um uns. Sie können sich nicht vorstellen, heißt mein Schluss, dass dieses Kümmern an ihrer Notlage, an ihrer Lage schon war es, aber nicht an ihrer Notlage etwas ändern will. Der unbedingte Wille herrscht dort vor, in der nationalen Politik, in den Politikern, die Zuständigen für ihre Sorgen und ihre Nöte zu sehen. Und sie entdecken in der Debatte nur Beweise dafür. Und zweitens geht das sogar so weit, dass sie die politischen Maßstäbe der Debatte selbst teilen. Ihr müsst euch mal überlegen, was ich vorhin zitiert habe von dieser Bild-Zeitungsfamilie. Anderes Zitat: Wir wollen ja arbeiten. Wir wollen ja, übersetze ich mal, Leistungswillen zeigen. Nur, man erlaubt es uns nicht. Wir können ja nicht. Die Arbeitgeber lassen uns nicht. Die wollen uns ja gar nicht. So etwa lauten die Jammerberichte von Betroffenen. Und das ist dann wirklich schon der Gipfel des ganzen Einspruchs. Ihr Politiker lasst es an jener Hilfe für uns fehlen, die es uns ermöglicht, uns aus jener Lage selbst zu befreien, die euch eventuell Kummer macht. Ein Einspruch, der irgendwie ziemlich von dem festen Glauben zeugt, dass eben nur die Politik für ihre Probleme zuständig ist und von dem tiefen Vertrauen gekennzeichnet ist, dass sie die Wahrnehmung dieser Zuständigkeit tatsächlich auch für sie in irgendeiner Weise betreiben. Und wenn dieser vertrauensvolle Einspruch schon mal auf die Straße getragen wird, und nichts anderes ist meines Erachtens bei der letzten großen Berlin-Demo passiert, dieser Einspruch war es, auf die Straße getragen, unter DGB-Schirmherrschaft, dann kann es sich die Politik je nach Fraktion zum Beispiel glatt leisten, dies entweder als Akklamation der Zuständigkeit, die ihnen übertragen wird, zu werten, oder als Nötigung zurückzuweisen. Eine leider ärgerliche Auskunft über den Stand des Klassenkampfs in Deutschland. So, jetzt.
Ja, jetzt hast du das Problem gemacht. Die Frage ging ja nicht zu Punkt 1.
Ja, jetzt also kannst du ja diese Abstraktionsleistung kriegen, wenn das geht.
Ich kann die Charakterisierung als luxuriös stellen, weil das bemisst es, was an öffentlicher Kampagne da angezettelt worden ist, daran, ob sie es nötig haben, um einen vorhandenen Prozess Protest niederzumachen oder nicht. Nee, das ist nicht der Fall. Aber was eben schon mal festgehalten wurde, das, was in der Debatte, und deswegen haben sie sie anscheinend auch für nötig gehalten, angezettelt worden ist, das ist schon eine Agitation,
dass der Standpunkt Hauptsache Arbeitsplatz ein bisschen in die Richtung heutzutage gehen soll, Hauptsache Aufrechterhaltung meines Leistungswillens. Und das ist die Radikalisierung dessen, dass bei der Frage, gehöre ich zu Armen oder nicht, das nicht mehr zu messen ist an dem, über was ich materiell verfüge. Sondern ob ich meinen staatsbürgerlichen Willen aufrechterhalte, dass ich in allem, was mir diese Gesellschaft an Lebensmöglichkeiten bietet, mein Vorankommen zu erblicken habe.
Und das richtet sich nicht Luxury. Nur
an die sogenannten neuen Armen, ne, sondern das richtet sich an die Klasse, an alle. Ja.
Und das nenne ich einen luxuriösen Standpunkt.
Ja, das wollen Sie halt. Ich entnehme
das kannst dem, du nicht dagegen halten.
Ja, aber ich entnehme dem erstmal, was ist die Anforderung, die
ja?
Politik an alle Aufgaben, die halt in dieser Eigentumsordnung vorvergeben sind, für Lohn arbeiten gehen zu müssen.
Ich habe keine anderen Sorgen mit der Arbeiterklasse, die hier ständig ausgebeutet wird, als dass sie auf mein Wort hören und den entsprechenden Leistungswillen zum Mitmachen aufbringen. Andere Sorgen habe ich nicht. Und das erlaube ich mir mal, luxuriös zu nennen.
Ich sage das mal anders. Diese, was wir vorhin in dem Punkt Erpressung erläutert hast, will ich mal noch ein bisschen ergänzen. Damit vielleicht nicht der Eindruck entsteht, das wäre jetzt in der Hinsicht irgendwie neu. Den Standpunkt, den hat der Staat schon seit dem Anfang des Kapitalismus.
Gehört dazu.
Malthus lesen oder die Inspektorenberichte, die da Marx zitiert oder was weiß ich. Diese Sorge funktioniert die Arbeit, wenn man schon das Ausbeutungsverhältnis als ein Verhältnis der freiwilligen Unterordnung einer ganzen Klasse unter die Ausbeutung organisiert und die darauf verpflichtet, die Ergebnisse ihres Tuns immer als die einzig zulässigen und akzeptablen ja. hinzunehmen, ja. gibt es da immer vom Staat den Standpunkt, übrigens nicht bloß theoretisch, sondern ganz praktisch, da muss man drauf aufpassen, dass die sich auch fügen. Den muss es ja geben. Ja. Weil das ist das Verhältnis zum Ausgebeutetwerden wegen des eigenen Materialismus ist immer ein Verhältnis von Können und Wollen. Es ist immer. So, und wie dieser Kontrollstand vom Staat nicht, das heißt, ausfällt oder an welcher Stelle, sag ich mal, der Staat überhaupt das Problemchen kriegt, da könnte was aus dem Ruder laufen. Das sagt dann schon was drüber aus, was sich die Leute alles gefallen lassen. Es ist ein Unterschied, ob ein Staat damit zu tun hat, dass da ein dauernd Streit stattfindet und ein Streit Richtig. Stattfindet um die Verteilung des Arbeitsertrags oder ob überhaupt erst dann und dort, wo Leute ausdrücklich überflüssig gemacht worden sind, die Oberen sich drüber erregen, die könnten sich vielleicht nicht fügen und einrichten und auch in ihrem geistigen, moralischen Verfasstheit irgendwie so ticken, dass sie eigentlich auf dem Bäcker fahren.
Dann ist nämlich das Sich-Fügen, der Standpunkt des Sich-Fügens ein ganz anderer geworden. Die historische Phase, in der es tatsächlich noch so etwas wie Arbeiterkämpfe gab, da galt dasselbe, wie Margret ausgeführt hat. Bloß da war die Sorge des Staates, ob tatsächlich die Arbeiter zur Arbeit gehen und den Reichtum bringen, den die Gesellschaft als Wachstum verbuchen will, oder ob sie sich der Arbeit dem Reichtum verweigern. Heutzutage rufen die Arbeiter selber Arbeit, 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 und der Staat hat die Sorge, ob nicht unter Umständen aus der Tatsache, dass sie nicht mehr für die Arbeit gebraucht wird, ein Wille rauskommt, der vielleicht ein bisschen stören kann. Das ist ein ekelhafter Fortschritt.
Aber in Teilen hat mich das, was du zitiert hast, wirklich an das erinnert, was man...
Ja, natürlich. Nein, der erste...
19. Jahrhundert.
Ja, klar.
Alles geht ja. zu identischen Argumenten.
Nein, die prinzipiellen Argumente, die wollte ich auch für den ganzen Kapitalismus gelten lassen. Das gilt immer. Ist Armut... ist das Resultat der Ausbeutung und ist zugleich das notwendige Mittel der Ausbeutung. Das gilt immer.
Sicher lassen sich die Leute gefallen, aber man muss auch nicht so tun, damit sie es auch
ja.
freiwillig machen und nicht immer so
muss ja.
Und das halb besorgte und halb verachtende Schildern der Verwahrlosungsphänomene gehört nun wirklich auch zur bürgerlichen Grundliteratur.
Engels, Lage der arbeitenden Klasse.
Ja, der hat es kritisiert, aber die anderen haben Romane draus gemacht.